Heute. Ah, heute. Sehr guter Heinz Erhard Gag. Direkt zum Anfang der Sendung. Ein alter, fast 100 Jahre alter Witz, ja. Mit dem man trotzdem mal, ich habe eine alte Gagmaschine beim Umgraben im Garten gefunden und Ach. Die habe ich am Wochenende mal kommen lassen auf dem Hof.
Ja.
Und da ist der rausgefallen.
Und wie viele Gags kann man davon heute noch verwenden in diesen
also,
Zeiten?
Viele nicht. Also viele sind wirklich erst vor kurzem abgelaufen, so vor 8, 9 Jahren.
Ja.
So ein paar alte Kaldall-Dinger waren noch mit dabei. Hugo Egon Ball, da hatte ich noch ein paar Anmoderationen gefunden.
Die kann man alle Glück vor der Staffel von Late Night Berlin.
Also genau. Ich habe auch einen weiteren noch. Ich habe mich heute hier um dieses Mikrofon versammelt. Hat auch Heinz Erhard mal gesagt.
Okay.
Ja.
Ist Heinz Erhard noch ein Begriff für unsere ZuhörerInnen?
Heinz Erhard ist, also wer wissen will, warum Heinz Erhard lustig war, der kann den Film, also gibt's bei YouTube einen Ausschnitt, ich glaube Erna kommt, hieß der.
Aha.
Und da hat Heinz Erhard so tantige Frauenklamotten an und er ist ja ein wuchtiger Typ gewesen,
ja.
War aber dann doch sehr leichtfüßig unterwegs und der tanzt einen Charleston, wie ihn sich ein Tanzlehrer wünscht. In einem Schwarz-Weiß-Ausschnitt aus diesem Film Erna kommt und der tanzt durch so ein Lokal da und das ist so unglaublich lustig, dass ich jedes Mal Tränen lachen muss, wie dieser dann doch Typ eher so vom Körper eher so Typ Helmut Kohl tanzt, aber wirklich wie der junge Jan Hofer.
Meint ihr jetzt direkt mal Frage an euch beide als TV-Experten. Könnte ein Typ wie Heinz Erhard, und ich muss ihn noch mal beschreiben, dicker Bauch, kreisrundes Gesicht, Halbglatze, Brille und eigentlich einer, wo man sagen würde, bei Topmodel wird der jetzt nicht in Recall kommen. Mhm. Würde der heute noch so einen Erfolg haben wie in den, glaube ich, 60er, 70er Jahren?
Das will ich doch hoffen für dich.
Ich habe auch wirklich aus Eigennutz gefragt.
Nicht schlecht, Schmitty.
Gleich verwandelt.
Ja. Sehr gut.
Aber na, ich glaube, deswegen war der so erfolgreich, weil der ja von außen eben aussah wie der typisch konservative Familienvater, der christlich geprägt dem normalen Aussehen eines stockkonservativen
ne?
Typen eigentlich glich, dann aber natürlich verrückte Dinge gemacht hat und ganz anders geredet hat und so. Man hat es ja nicht so offen ausgesprochen, was jetzt an dem anders ist, aber da war natürlich alles anders und das stand eben im Gegensatz zu diesem dann doch sehr strengen Aussehen eigentlich. Die sahen alle gleich aus früher, ne?
Ja, das stimmt.
Stopp. Ja. Also Klaas, du sagst uns jedes Mal, wir müssen den Leuten erklären, wo wir das hier aufnehmen, zu welcher Uhrzeit, die so ein bisschen reinführen ins Thema und das haben wir jetzt auch schon verpasst.
Okay, dann mal los. Ja, soll ich das jetzt machen?
Ja, du,
weil ich jetzt hier der Moderator bin.
Ja,
gut.
Du bist vom Fach.
Okay, also wir sind in meinem Büro, es ist Dienstag.
Mhm.
Heute ist der Tag der ersten Late Night Berlin Show. Das ist für mich mehr der Tag, als das heute Dienstag ist, ehrlich gesagt. Wenn man also die Zeit der Aufnahme wirklich festschreiben will, dann ist das heute Tag der ersten Show. Wir sitzen in meinem Muff-Büro, haben wir schon uns das hier schön gemütlich gepupst und los geht's.
Und man muss ja sagen, das ist der Auftakt eines arbeitsreichen Tages noch.
Das stimmt, ja.
Also im Grunde fängt unsere Schicht jetzt erst an, wenn wir hier fertig sind, dann fahren wir nämlich nach Adlershof zum Studio und bleiben da bis spät in die Nacht.
Ja, bestimmt bis 2 Uhr nachts.
Denn es ist eine Live-Sendung
heute. Ist live.
Ja.
Das heißt also, vielleicht kann es sein, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt diesen Podcast hört und eigentlich schon wisst, ah ja, stimmt, das war diese Show, wo es dann tagelang in der Bildzeitung drum geht, weil Klaas auf der Umlauf ist da live verbrannt oder es ist irgendwie so ein Balken, hat sich von der Decke gelöst und hat mich zerquetscht, könnte auch passieren.
Ja.
Oder Mark Tavassol ist eine Seite gerissen und wochenlang nur ein Thema. Und das wisst ihr jetzt schon. Wir hingegen, wir freuen uns noch auf diese Sendung und freuen uns, dass es live ist, ne?
Ja, da freue ich mich auch. Also wir haben eine richtig lange Schicht vor uns. Eigentlich haben wir ein Arbeitspensum vor uns wie Peter Wittkamp bei Clubhouse.
Also jede Minute neuen Raum.
24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Schrubbt er durch, ne? Liebe
Grüße. Wird da durchgeschrubbt und gequatscht und erklärt. Und also jedes Thema von leichteren Themen bis schwere Themen. Also der macht richtig Meter. Und so wie damals die Pornoindustrie das Internet gebreakt hat. Hat Peter Wittkamp eigentlich Clubhouse nach vorne gefickt?
Der Larry Flint von Clubhouse.
Der Perverse ist wieder da.
Meint ihr jetzt direkt nächste Einschätzungsfrage hinterher? Also ich melke auch aus euch heute so richtiges Medien-Know-how ab. Meint ihr, dass Clubhouse eine Chance hat, seine Rolle zu behalten, auch nach der Pandemie? wenn Leute auch wieder praktisch mehr Freunde live voll quatschen können.
Also sich normal vom besoffenen abends in der Kneipe wieder vollnabern lassen können.
Du gehst ins Büro, wir gehen ja auch hin und wieder ins Büro, obwohl wir ja viel Homeoffice machen. Uns fehlen ja auch im Grunde die Räume, wo Leute voll quatschen können. Ne?
Ich finde das ja gut, wenn das ausgelagert wird. Also da zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr während der Arbeit, sondern danach, finde ich ja eigentlich gut. Also wenn man das dann so abends um 10. Das Ding ist immer nur, ich höre das immer eigentlich wie ein Podcast. Ich will da gar nicht mitmachen. Und ich höre mir manchmal Clubhouse-Sachen an, während ich aufräume. Manchmal will ich abends noch so eine Stunde aufräumen. Das hat auch was Meditatives. Dann einfach, damit es morgens nicht so
muss man sich nicht
saumäßig aussieht. Ne? Dann wurschtel ich da abends rum. Und da bin ich auch ein bisschen anspruchslos, wo ich mich da so reinklinke. Das ist ja bei dem Podcast egal. Da hört ja keiner, dass ich mir da irgendwie die vierte Stunde alles gesagt vom Zeitmagazin anhöre, wo dann wirklich auch gar nichts mehr Neues kommt. Das kriegt ja niemand mit. Bei Clubhouse ist es nur dann doch schon so, dass man sich als Außenstehender fragen darf, was interessiert ihn denn da seit einer halben Stunde? Wieso ist er denn da immer noch drin? Und so passiert mir das manchmal und dann werde ich dann doch 3-4 Mal dann gefragt, ob ich auch mitreden will. Und irgendwann, nachdem ich dann so beim Aufräumen Bier getrunken habe, denke ich, jetzt sage ich auch was. Und dann zack, bin ich in einem Gespräch, wie letzte Woche passiert, mit DJ Ötzi.
Nein, das hast du gar nicht erzählt.
Ich habe auf einmal mit DJ Ötzi über den österreichischen Künstler Erwin Wurm diskutiert und ich dachte,
wer zur Hölle ist das?
Erwin Wurm ist ein ganz toller Künstler. Der zum Beispiel,
hast du schon mal von dem gehört? Du guckst den, genauso ratlos.
Doch, den kennt ihr, 100%. Der hat zum Beispiel kennt ihr diesen roten Porsche, der so fett ist? Der so eine Skulptur, und das ist ein Porsche, und der ist aber so dick geworden, so satt. Aha. Weißt du, so ein Fett-Porsche. Oder so ein umgedrehtes Haus hat er gemacht. Oder One-Minute-Sculptures und so.
Kannst du ja vielleicht posten, wenn diese Folge erscheint, dass die Leute sich das mal anschauen.
Ist ein toller Künstler, aber ist jetzt auch für die meisten nichts Neues.
Und was hat DJ Ötzi damit zu tun?
Ja. Der ist auch Österreich.
Ja, ach so.
Ach, das war die Schnittmenge.
Nee, die Schnittmenge war, dass ich ein Foto von, ist auch egal. So, auf jeden Fall haben wir dann da drüber also auf jeden Fall dachte ich, einer von uns beiden hat gerade eine Wahnvorstellung.
Ja.
Aber, und ich weiß nicht, wusste nur nicht wer. Ob er sich praktisch mich einbildet oder ich mir ihn.
Aber du hast dich doch da gemeldet dann und hast du gesagt, du willst da jetzt auch mal mitmachen.
Nein, die haben mich gefragt, ob ich mitmachen will. Fünfmal, habe ich fünfmal so gesagt, nein, danke. Ich doch nicht, was soll ich dazu beitragen? Und beim sechsten Mal, nach noch einem Schluck Bier, habe ich gedacht, jetzt komme ich. Alle Fenster auf, alle Türen auf, ich habe auch eine Meinung zum Thema. DJ Ötzi, setz die Mütze auf, es geht los.
Ja. Aber ihr wart ja auch in Teilen bei dem legendären Talk von Kubilai und Georgina anwesend.
Das wollte ich dann aber nicht mehr weitermachen.
Ja, ich schon. Also ich habe es mir von vorne bis hinten angehört.
Schmitty, was war so legendär? Was hat sich zugetragen?
Also vorweg, man muss ja sagen, man kann ja viel, viel Schlechtes über Clubhouse sagen, aber es gab schon legendäre Abende für eine kurze Zeitspanne, in der diese App, also Arafat, der irgendwie da rumtalkt über das, und sich so ein bisschen verteidigt, dass die Clans diffamiert werden, dann Kubilai. Es gab diverses. Also hier,
wer ist Kubilai?
Ja, das Traumpaar. Das Traumpaar von unter anderem.
Meinst du, der hat sich ähnlich wie ich auch mit einem Schluck Bier daran getastet?
Ich will das jetzt nicht spoilern. Aber, also ich hol die Leute mal ab. Das ist Georgina und Kubilai, die haben sich hervorgetan als Inbegriff der modernen Romantik. Mhm. Beim Sommerhaus der Stars sind die eingezogen, haben sich dann angespuckt, bepöpelt.
Aber nicht nur gegenseitig.
Den Tod gewünscht. Ja, gegenseitig, aber sie so sternförmig abgefrühstückt. Ja. Klasse, immer sagt. Und die sind ein bisschen rau in ihrem Verhältnis. Man könnte auch sagen, das ist so der Inbegriff einer toxischen Beziehung. Und die sind jetzt irgendwie, ich glaube, Georgina ist in Thailand, dreht da angeblich Promis unter Palmen.
Aha.
Und Kubilai, der wohnt in Dubai, wie es zum guten Ton gehört für jeden Influencer. Und der hat einen Clubhouse-Room eröffnet und hat da, irgendwie kam er auf das Thema Georgina. Man muss sagen, die Beziehung ist zerbrochen.
Oh.
Die ist leider zerbrochen irgendwo zwischen Thailand und Dubai und ist nicht so auf die gute Art. Also Rosenkrieg ist untertrieben.
Was meinst du, war der Grund fürs Beziehungsende? Einfach die Entfernung und
Entfernung, alles andere ist justiziabel, was man denen noch unterstellen könnte. Aber da hat's gerauscht, da hat's gerappelt.
Ja, aber weißt du, du hast dann auch gesagt, hier, da, hör dir das an, ne?
Ja.
Aber das ist ja wirklich so, als wenn du dann da.
Ja, man muss, eine Sache noch, die haben sich, also Kubilai hat einen Clubraum eröffnet Und davon hat Georgina Wind gekriegt, ist auch in diesem Clubhouse-Raum und da haben die ihren Beziehungskrieg da 1:1 fortgeführt unter dem Klappern der Flaschen nach Einfluss von Alkoholiker.
Vermutlich.
Die haben sich ja aufs Wüsteste
bestimmt. Wissen wir nicht, Schmitti.
Vermutlich, ja.
Also wer von Geroldsteiner so aggressiv wird, der sollte, sollte darüber nachdenken, ob ihm Mineralwasser gut tut.
Das ist ein Aktivwasser.
Ja.
Und da ist unter anderem hat Kubilai ihr und damit ihr auch mal wisst, wovon wir hier reden, hat ihr auch vorgeworfen, sie hätte diverse Auftragsmörder ihm auf den Hals gehetzt und sie hat das Ganze dann irgendwie.
Was hat sie da gesagt?
Ich führe mich nicht auf das Glatteis. Ja?
Wieso weißt du das noch, was sie gesagt hat zum Thema
Auftragsmörder?
Hallo.
Es war auf jeden Fall nicht schön.
Ich will nur kurz sagen, der Dialog war so. Ja, und du hast mir Auftragsmörder auf den Hals gehetzt. Und dann sagt sie, ja, du hast mich ja auch gestalkt.
Okay.
Ja.
Also mir ist es lieber, wenn noch so diese Zwischenebene eines RTL-Redakteurs, also der
jetzt sage ich dir mal
letztendlich
ganz kurz
der Gralshüter der Moral ist ein RTL-Redakteur,
ist richtig,
der praktisch für mich vorfiltert, wo ich genau weiß, also hier wird irgendwie das noch zu einem sogenannten Ende gekommen sein, bevor ich das präsentiert bekomme. Wenn ich weiß, das ist, ich habe mir auch überlegt, wie ist das denn eigentlich, weil die Situation hat man da ja, ne? Das Problem ist ja, dass ich dann in diesem Clubhouse-Räum, irgendeiner von denen, die sich da anschreien, folgt mir. Das heißt, ich sitze dann in dieser vorderen Blase. Das heißt, ich sitze nicht jetzt hinten am Boxring in der 18. Reihe hinter der Säule und keiner sieht mich, sondern ich sitze vorne im Golden Circle neben Bert Wollersheim.
Mit Glitzer-Jacket.
Ja? Ich sitze also direkt neben Kalle Schwensen und guck mir also an, wie die beiden da aufeinander losgehen.
Ja.
Und bin auch zwischendurch in einem ähnlichen Zustand wie Heiner Lauterbach 1991, als der mal bei RTL live am Ring eingeschlafen ist.
Ja.
Und seinen Zustand danach als, in Anführungsstrichen, desolat beschrieben hat. So ist das bei mir. Das ist dann die eine Sache. Und dann dachte ich, wenn man da jetzt also so zuschaut, dann ist man ja eigentlich in der Lage eines RTL-Redakteurs oder jemanden, der dann da hier so Chef vom Dienst ist, der also da die Aufnahme und dann auch die Eskalation erstmal begutachtet, weit bevor man dann mit dem Material in den Schnitt geht. Und der muss ja selber überlegen, wie weit lasse ich das hier laufen? Weil du weißt ja nie, wie schlimm es noch wird. Als Fernsehzuschauer weißt du, das wird irgendwie eingefangen worden sein und deswegen hat man auch eine gewisse Freude daran. Aber als Redakteur weißt du ja nicht, ob hier gleich wirklich eine Riesenkatastrophe passiert und du eigentlich verpasst hast, rechtzeitig dazwischen zu gehen, bevor sich einer irgendwie ein Glas auf den Kopf schlägt oder so.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, da muss ich auch sagen, das ist auch das Wesen von diesem Clubhouse-Talk in dem Fall gewesen bei mir. Ich bin da reingegangen mit leuchtenden Augen, ne, wie früher ins Toys R Us. So, und hab gedacht, jetzt, das wurde auch alles bedient, was ich mir erwartet habe. Und dann ist es aber im Verlaufe des Gesprächs, ist es so schlimm geworden, dass man sich auch richtig als Voyeur entlarvt sieht.
Es ist auch so. Und ich glaube halt, wenn diese vermeintliche Kunstform einer Fernsehsendung, und ich habe das ja oft auch hier schon mal, ohne dass das jetzt in einem echten Gespräch geendet ist, schon mal angemerkt, dass dieses vermeintliche Gefäß der Unterhaltungssendung drumherum nichts daran ändert, dass man einfach nur daneben steht, wie sie auf dem Schulhof zwei prügeln. Und das war schon früher nicht cool und ist es heute manchmal auch nicht. Es ist manchmal lustig, wenn René Weller über seine Stinkejacke redet. Das ist witzig, da dürfte man auch in der Schule in diesem übertragenen Sinne drüber lachen. Aber wenn zwei wie die Berserker aufeinander losgehen, wo du wirklich das Gefühl hast, die haben also große persönliche Probleme, das ist dann nicht mehr der Moment, wo man daneben steht und sagt,
da will ich widersprechen, weil als du das gerade so schön erzählt hast, der Kubilai, die Georgina und so diese Figuren so vorgestellt hast.
Das sind keine Figuren, die sind ja deren echten Namen.
Und man dieses Familiengeflecht und dieses Beziehungsgeflecht und das ganze Drama einer zerbrochenen Liebe. Im Grunde ist es nichts anderes, als wenn du Thomas Mann liest, ja, die Buddenbrooks, da letztendlich wühlst du dich da auch um irgendwelche Familiengeschichten durch, da bist du genauso Voyeur, aber das ist dann wohl fein, Herr Häufer-Umlauf. Da also, werden wir wohl nicht in die schmuddelige Ecke gerückt, weil Thomas Mann, da setzen wir uns den Zwicker auf bei den Buddenbrooks. Aber da wühlen wir genauso in irgendwelchen Familiensachen, die nur wirklich nicht in den Buchdeckel gehören.
Ist richtig,
und
genau.
Schmitti hat einfach nur mal zugehört. Er wollte mal was Menschliches fühlen. Er wollte mal dabei sein.
Ich finde es richtig rührend, dass du mich verteidigst.
Ja. Das macht er doch nur, um zu gewinnen, doch nicht für dich.
Nein, ich nehme es mal. Na, ist okay. Warum auch immer. Aber ich sehe das ein, das hätte ich auch jedes Mal gesagt. Ich bin auch durch die komplette Staffel von Sommerhaus der Stars so mit dieser Haltung durchgeturnt. Aber das war, und jetzt wird's ein bisschen ernster, das war leider auch die Woche, in der, es ist noch nicht ganz klar, was passiert ist, aber die Freundin von Boateng auch mutmaßlich sich umgebracht hat.
Ja, ja.
Und ich glaube, ihre Rolle oder die Rolle der Boulevardmedien, die Rolle in ihrem sozialen, in der sozialen Interaktion auf Instagram etc. hatte da eine nicht unwesentliche Rolle.
Ja, aber auch so ein Gelaber wie das hier.
Ja, und ich glaube halt, dass man muss sehen, das sind halt nicht die Buddenbrooks, sondern es sind echte Menschen. Und vielleicht, es gibt keinen Führerschein für Social Media. Man muss sie vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen, weil wer sich so in der Öffentlichkeit...
Ich weiß nicht, das sehe ich anders. Also ich sehe es nicht in Bezug auf diesen tragischen Fall anders, wo ja auch die Presse eine gewisse Rolle hat, eben in der Darstellung einer auch ebenfalls kaputtgegangenen Beziehung und man eben nie weiß und es einen auch am Ende des Tages nichts angeht, was da vorgefallen ist und da man auch nicht zum Richter werden sollte. Ich finde hier in dieser... ja, in diesem Beziehungsgeflecht, wo man jetzt Zeuge wird, das ist doch im Grunde auch nichts anderes, als wenn sich Leute neben dir auf dem Kudamm laut anschreien. Da guckst du auch mal kurz hin, hörst mal hin und sagst, worum geht's ja eigentlich? Und dann gehst du eben weiter. Aber ich finde, man kann nicht Erwachsene
aber trotzdem
völlig davon frei sagen, dass sie nicht wissen, was hier geschieht, wenn sie vorher eine App aufmachen, ihr Mikrofon freischalten und anfangen, sich da öffentlich anzuschreien.
Aber das hat doch einfach damit zu, also ich meine, über was reden wir? Das hat doch einfach damit zu tun, wie kompetent du bist im Umgang mit dir selber, was für ein Sendungsbewusstsein, was für eine Selbstreflexion, was für ein Selbstbild, vielleicht auch, wie tief du in irgendwelchen Süchten steckst und so weiter. Das beeinflusst schon, wie man sich so selbst oder ferngesteuert verhält. Und dass das natürlich gewisse soziale Schwierigkeiten mit sich bringt, die gepusht werden durch eine Aufmerksamkeit, die dir entgegenkommt, durch eine virtuelle Resonanz, die mal gut, mal schlecht sein kann. Es geht ja manchmal einfach nur um Echo, egal wie es ist. Und deswegen glaube ich, das ist ein großes Thema, ein bisschen schwierig zu sagen und auf jeden Fall insofern miteinander zu vermengen, als dass man sich, glaube ich, bei aller Unterhaltung, die ich auch in Ordnung finde, nie aufhören darf zu überprüfen, was ist das jetzt gerade? Ist das jetzt gerade ein witziges Gespräch? Ist es lustig? Hat man das Gefühl, in 3 Wochen können die Protagonisten selber drüber lachen? Ja, vielleicht nicht jetzt, weil jetzt geht's gerade heiß her, aber haben die irgendwann den Abstand und die Reflexionsfähigkeit, selber zu sagen, also was war denn da mit uns los? Mensch, wenn ich meine Zigaretten nicht habe, da werde ich aber zur Furie. Da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten. Oder geht das tiefer und stochert wirklich in so einer Zerbrochenheit rum, die auch nie wieder was wird. Und das ist, glaube ich, der kleine Unterschied, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das will ich mir jetzt nicht anhören, weil meine Güte nochmal, also ich habe ja da auch irgendwie dann vielleicht Besseres zu tun.
Ich würde behaupten, dass der Katalysator dieser Reflexion, also dieses Selbstzweifels, ist das noch in Ordnung, dass man zuhört, auch wesentlich dadurch bestimmt wird, dass euer Name eben dann angezeigt wird in diesem Raum und jeder sieht, dass ihr euch das gerade das Geschrei anhört.
Nein, überhaupt nicht.
Ich würde
nein
behaupten, wenn nein ihr denselben Streit bei Exklusiv seht,
nein,
zusammengefasst nein in einem Einspieler, nein, nein, wäre das was anderes.
Also würde ich niemals, würde ich mir niemals angucken. Das weißt du auch.
Bei Sommerhaus des Stars, da war der, wie heißt der, der Rubens. Der war so besoffen,
Robens,
der war in der ersten Folge so besoffen und das hat dich richtig abgeschreckt. Auch
ja,
das
krass, stimmt.
Du hast
ich wollte nicht mehr weitergucken. Nicht.
Ja, und da standest du ja nicht mit Namen, aber da hast du gesehen, dass das überschreitet eine Grenze, wo es irgendwie um eine Stinkejacke geht oder wer ja, ja bei dem Spiel beschissen das hat. Das sind halt wirklich im Grunde auch menschliche Schicksale, die da in der Öffentlichkeit stehen. Und ob das jetzt irgendwie das rechtfertigt, dass die sich freiwillig dazu entschieden haben, das zu machen, weiß ich nicht. Also das ist auch so, wie früher hat man Pete Doherty auf der Bühne, also den Sänger von den Libertines oder auch als Solokünstler, der schwerst drogenabhängig ist oder war, den hat man sich auch auf der Bühne angeguckt und ich weiß aber nicht, ob das so clever ist, den auf eine Welttournee zu schicken mit dem Krankheitsbild, das er hat. Und ich
ja, du hast aber bei Pete Doherty zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz gutes Beispiel, auch so dieses letzte Album, was er da in Hamburg gemacht hat, auch mit einem deutschen Produzenten, da gibt's ja auch so ein paar Geschichten drüber, wie das so entstanden ist. Und das ist tatsächlich die klassische Biografie eines, dann muss man sagen, sich selber aufzehrenden Künstlers, der aber zwischendurch in diesen Momenten, in denen es eben geht, brillante Kunst abliefert.
Ja, wie Amy Winehouse, die war trotzdem tot. Wie Kurt Cobain, der war trotzdem tot.
Ich sage ja nicht, dass nicht einer tot ist, das ist ja schwer zu widerlegen, aber zu sagen, dass dort ein genialer Künstler trotzdem durchschimmert durch natürlich verkrachte Umstände und eine schwierige Biografie und irgendwo kommt es ja her und so. Aber da immer noch die Kunst zu sehen und zu merken, das ist wahrscheinlich das Licht, was ihm am Leben hält. Und ihn dann davon abzubringen, zu sagen, das ist so die einzige Sache, die eigentlich dafür sorgt, dass überhaupt noch irgendwas passiert, weil das offenbar die Bestimmung ist. Und wenn man Pete Doherty irgendwann mal live gesehen hat, in den Momenten, wo er nicht mit dem Rücken zum Publikum auf der Bühne gesessen hat, 2 Stunden nach Konzertbeginn und dann die Gitarre in den Verstärker gehalten hat und das Feedback war dann die Zugabe, sondern die Momente, wo er auch mal bei uns bei MTV Home war, da hat er zwar am Ende eine Lampe geklaut, ja. Aber er hat zwischendurch auf der Gitarre, weißt du noch, als die zu uns kam, das waren 5 Leute, Pete Doherty, irgend so eine Art Stage Manager, ein normaler Manager, dann eine Maske und noch wahrscheinlich ein Fahrer, aber sogar inklusive des Fahrers, alle waren schwerst betrunken, sodass die kaum noch laufen konnten. Alle, es waren alle betrunken und trotzdem hat er dann in der Sendung einen Song gespielt, a cappella, mit seiner Gitarre, der also so unglaublich gut war und so unglaublich toll, dass man irgendwie das merkt, das ist der eine Grund, weswegen der überhaupt nochmal morgens aufsteht.
100%. Aber du hast ja gerade angemerkt, der hat ein kleines, wir haben ihm so ein, danach noch ein Mini-Konzert hat er gegeben und wir haben ihm dann ein kleines Set eingerichtet mit den bescheidenen Mitteln, die man so bei MTV Viva früher hatte. Und das heißt, es standen ganz viele so IKEA-Lampen, diese runden, diese Globes, wo dann einfach eine Birne drin ist und ne, die standen da überall im Set rum, haben rumgeleuchtet und er geht wirklich raus und dann so das Kabel von dieser Lampe hat unter seinem Mantel hervorgelugt und da ist er mit so, als hätte er so einen Schwanz hinter sich hergezogen, hat er dieses Kabel dahinter und hat eine Lampe damit genommen.
Warum? Ja, das haben so mehrere Leute, also ich meine, guck mal, bei MTV hatten wir es auch nicht so dicke, also wenn jetzt jeder eine Lampe geklaut hätte, hätte es bald die Sendung nicht mehr gegeben. Aber in dem Fall haben wir uns dann alle einmütig so angeschaut, gesagt, nun
lass dem Peter seine Lampe.
Lass ihm seine Lampe, soll er machen, ist in Ordnung. Sag mal, warst du am Wochenende auf deine Techno-Party auf dem Eis? Schmitti, warst du los, warst du ein bisschen am Tanzen auf dem dünnen Eis, am Absteppen?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Du warst auf Techno-Party, Landwehrkanal. Das ist also für alle, die nicht aus Berlin kommen, am Wochenende ist hier überraschend alles eingefroren. Ja. Und dann sind die ganzen Bekloppten wieder aus ihren Höhlen gekommen.
Die ganzen Arschlöcher mit ihrer Frisur, mit den langen Haare, mit ihrer witzigen Brille sind sie aufs Eis gerannt. Hatten sie nichts Besseres vor, als wieder ihre Bummermusik zu hören.
Ja, so. Ja. Und dann hat natürlich sofort irgendeiner von denen, der da auch, wie, so stelle ich mir das zumindest vor, aus so einer Crackhöhle da rausgekrochen kommt.
Arschloch hat immer so eine Box.
Der hat ja richtig sich so einen Tisch da aufgebaut, also ne, umso schwerer, desto besser, hat er sich wahrscheinlich gedacht bei dem Eis unter ihm. Und und hat dann da Techno, ne, das, was letztendlich im Sommer gab, auf dem Schlauchboot, jetzt am selben Tatort wieder, nur ohne Boot, sondern mit...
Und im Halbkreis 100 Berliner, die dazu geraved haben, auf dem Eis.
Clever.
Wo die Polizei, das ist ja auch ein bisschen fragwürdig, war ja auch ein bisschen in der Presse, teilweise mit dem Polizeihubschrauber so tief über die Leute geflogen ist, dass der ganze, der Wind und der Schnee alle vom Eis getrieben
hat. Aber so
hat.
Wünscht man sich das doch oft.
Ja.
Also weißt du, jetzt nur, weil die auf dem Eis sind, ich habe also schon ganz oft gedacht, in Berlin, warum kommt jetzt nicht einfach ein Hubschrauber und weht sie alle davon?
Ich glaube, wir sind hier ganz nah dran am Wesen des Berliners, ist mir aufgefallen. Weil ich habe gesehen, es gab überall die Warnung, das Eis ist nicht sicher, geht nicht aufs Eis. Alle gehen aufs Eis.
Darf ich da eine kurze ketzerische Frage zustellen? Es ist doch, man muss doch immer sagen, das Eis ist nicht sicher, oder?
Nein. Nee, es gibt freigegebene Eisflächen. Ja. Ganz normal sagen die, Eis ist dick genug, sie können da raus.
Das habe ich auch noch nie. Das übernimmt jemand die Verantwortung und sagt, hier können sie.
Ja, dann sagen die, das Eis ist 7 Zentimeter dick, bitte viel Spaß.
Okay.
So, dann fliegt, dann sperren die auch die Zugänge zu dieser zum Wasser ab.
Ja.
So, und was machen? Die Familien mit ihren Kindern klettern unterm Absperrband durch auf das Eis.
Ja.
Da sind auf einmal tausende Leute auf dem Eis. Mhm. Der Helikopter kommt, macht Durchsagen. Bitte, das Eis ist nicht sicher. Gehen Sie jetzt runter. Keiner geht runter. Dann fliegt der tief. Alle werden weggeweht. Für 3 Minuten sind alle vom Eis. Helikopter weg. Alle wieder drauf.
Wie die Ameisen.
So.
Und das hast du alles mit deinem Fernglas aus dem sicheren Abstand beobachtet?
Ich habe mir das mit dem Fernglas angeguckt. Da bin ich hingegangen, weil ich gedacht habe, jetzt gehst du da hin und spuckst den vor die Füße. Dann sah das aber so schön aus und auch ein bisschen sicher, weil man denkt sich ja so, es sind 1000 Leute dumm. Da kann ich ja der 1001. sein. Und dann bin ich auch mal kurz aufs Eis, aber nur ganz kurz habe ich mir das mal angeguckt.
Aber du hast doch ganz viele Videos im Zeitraum von 3 Stunden geschickt.
Das war bei mir auch. Ne? Woher weiß ich das denn?
Ja, eben.
Dass er wieder auf dem Eis war?
Ja.
Woher weiß ich das denn?
Ich gebe zu, ich war kurz drauf. Ich wollte das einmal, weil das ist ja so verlockend. Man ist dann da auf dem Eis und sieht die Stadt mal aus einem anderen Blickwinkel und so. Und dann bin ich mit schlechtem Gewissen bin ich wieder runtergegangen. Dann kam auch pünktlich kam der Polizeihubschrauber und hat wieder Durchsagen gemacht.
Hat dich abgeholt.
Ja, war ich aber schon draußen und hab gepfiffen. Buh. Ja. Und dann habe ich noch das Video gesehen von dem Rave, der da aufgebaut wurde. Und das hat mich ganz nah an das Wesen des Berliners gebracht. Nämlich, das trifft alles. Sobald eine Möglichkeit besteht, die pure Möglichkeit, etwas Saudummes zu tun, wird's erstmal gemacht und danach drüber nachgedacht. Mhm. Also aufs Eis gerannt, den Rave oder Olympiastadion vollgepackt. Erstmal machen, sobald sich da eine Möglichkeit eröffnet.
Ja, das war auch dieses, es find ja süß, wenn so Kinder Schlitten fahren, ne?
Ja.
Machen die ja so in Parks irgendwo, ne?
Ja.
Und so. Und dann geht's ja auch richtig ab teilweise, weil da sind dann auch abschüssige Hänge.
Ja.
Und so. Und es ist ja wirklich niedlich, wenn das so 7-8-Jährige machen und die sausen dann auch mal und die Erwachsenen gehen dann zur Seite und bremsen die dann zur Not und die Väter gucken dann und oben steht einer, unten steht einer. So stellt man sich das ja vor, ne? Nur so ungefähr 10 Meter weiter, da wo die Kinder sind, wo auch noch vereinzelt Kinder sind, sind dann sogenannte so Arschlöcher, die dann auf so einer Plastikabsperrung, weißt du, so Absperrgitter aus Plastik, so diese weißen mit diesen roten Streifen dran, die nehmen die sich dann irgendwo her, weil die irgendeine Baustelle vorher abgesperrt haben und rasen auf dem Ding dann da runter und brechen sich die Beine und es steht wirklich 24 Stunden steht eigentlich der mit laufendem Motor der Krankenwagen da vorne und man denkt nur Wahnsinn, wie blöd man sein kann. Und dann habe ich mir das so angeschaut und dann ist mir das passiert, ich wurde da so von einer Frau wurde ich eigentlich doof angemacht, habe das aber in dem Moment nicht richtig verstanden. Ich hatte eine Maske auf, weil so viele Leute waren. Und dachte ich, da hätte ich eine Maske auf, ne? Habe ich so gelernt. Und da waren so viele Menschen, man kam also nicht so umhin, mal doch etwas näher zusammenzukommen, also habe ich eine Maske getragen. Und dann kam so eine Frau zu mir und sagte dann zu mir, ah, muss man jetzt hier eine Maske tragen? Ist das jetzt hier die Regel in Park? Muss man eine Maske tragen? Wusste ich nicht. Steht hier irgendwo ein Schild, dass man das muss? Habe ich das übersehen? Muss ich jetzt auch eine Maske tragen? Und ich dachte, die wäre dumm, ne? Also war die ja auch, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass die mich jetzt so praktisch belehren wollte. Ich habe gar nicht gemerkt, dass das jetzt eine Provokation war, sondern ich dachte, ist sie ein bisschen doof oder was? Was soll ich der denn jetzt sagen, was sie zu tun hat? Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, wenn sie denn weiterhin vorhaben, hier so fremde Leute anzusprechen, dann würde ich mal eine aufsetzen. Aber ansonsten können sie ja schauen, wie das ist mit den Abständen. Habe ich so ganz treu dumm, der noch so nett geantwortet, bis mir danach auffiel. Das war so eine, also letztendlich war das so die äußerste Form der unterschwelligen Aggression. Also wirklich so ein Müh, bevor es normale Aggression ist. Das war so ganz kurz unterm Deckel der offensichtlichen Aggression. War, ist das jetzt hier auch eine Regel, war? Hab ich das nicht mitgekriegt? Ist das Ordnungsamt das am Kontrollieren? Wieso haben Sie das und die anderen nicht?
Wir haben ja einen Kollegen, den würde ich als sehr risikobereit einstufen. Die Rede ist von unserem lieben Kollegen Benny.
Mhm.
Und selbst Benny hat mir erzählt, dass er am Wochenende natürlich auch auf dem Landwehrkanal war, aber er hat es nur kurz ausgehalten, weil das Eis geknackt hat.
Ja, ach.
Und er ist dann wirklich auch runtergegangen. Wenn selbst für Benny, und ich weiß, dass für unsere Zuhörerin jetzt keine Maßgabe ist, aber für mich schon, wenn es selbst für Benny zu unsicher war auf dem Eis, dann muss es wirklich
unsicher gewesen sein. Benny findet es im Zweifel geil, wenn er einbricht.
Exakt. Ja,
und dann macht das nochmal.
Exakt.
Aber
Benny ist auch, geknackt.
Benny kann es aber auch nicht ertragen, dass so etwas gemacht wird, was hip ist, wo er nicht mitmachen darf.
Das stimmt, ja.
Und also in der Zeit, in der nicht zugefroren ist, fährt er Rollschuh auf dem Tempelhofer Feld.
So ist es.
Das Witzige ist.
Oder hier in der Tiefgarage. Mit der Rollschuhtruppe.
Ich hab Benny wirklich am Wochenende, habe ich ein Video geschickt, wie dieser Polizeihelikopter die Leute vom Eis scheucht. Habe ich ihm geschickt, kommentarlos.
Ja.
Was hat er geantwortet?
Cool.
Er hat geschrieben, ja Mensch, ich ärgere mich auch, ich habe meine Schlittschuhe leider bei meinen Eltern. Er hat nicht mal gecheckt, dass dieses Video eigentlich eine Anklage von mir war.
Naja, ja. So ist das.
Ebenfalls hat sich Wunderliches zugetragen, am selben Ort, wie du auch auf dem Eis warst, nämlich in deiner, ja, sagen, erweiterten Nähe, bin ich mit Kai Pflaume meinen neuesten Joggingrekord gelaufen. Denn es war so, der Kai Pflaume ist ja im Grunde ein Schirmherr einer weiteren bizarren Wette aus diesem unseren Kreis. Nämlich haben wir uns in irgendeiner Folge, habe ich mich dazu verstrickt zu sagen, dass ich den Halbmarathon rennen werde, weil ihr beide nicht geglaubt habt, dass ich das kann. Mhm. Und dann hieß es, wenn ich das schaffe, kann ich mir was aus. Und dann habe ich hier noch gezetert und geschrien und gesagt, das wird richtig teuer. Und Kai Pflaume hatte die sehr gute Idee, wie ich bis heute feststellen muss, dass ich in diesem Fall Klaas Rennpferd bekomme.
Das ist ein Springpferd.
Springwelle ist auch okay. Mhm. Schmecken bestimmt gleich.
Ja.
Jedenfalls, wenn ich das schaffe, dann bekomme ich dieses olle Springpferd, ja, ne, was wahrscheinlich gar nicht so oll ist. Da muss ich auch noch überlegen, was ich dann da mache. Ne? Und seit diesem Tag unterstützt mich Kai Pflaume wie ein Engel auf meinem Weg hin zu diesem sportlichen Erfolg. Der schickt mir die richtigen Schuhe. Der motiviert mich vor allen Dingen. Er macht motivierende Anrufe. Er sagt, Jakob, wie sieht's aus? Was sind die Fortschritte? Er bleibt eben dran. Mhm. Und jetzt war es so, Kai Pflaume hat...
Trägt er dich denn eigentlich auch?
Das ist das Einzige, was er nicht tut. Aber in Gedanken schon. Und jetzt hat Kai Pflaume, war wegen klein gegen groß in Berlin und hat dann sofort gesagt, wir müssen zusammen laufen. Und so haben wir es auch gemacht, wir sind vorher gelaufen. Ich hatte mir zwar dieses klein gegen groß anders vorgestellt, weil es war am Ende der kleine Lund gegen den großen Pflaume. Und es hat aber dazu geführt, dass ich wirklich zu einem 9-Kilometer-Rekord komme, nämlich 9 Kilometer, was ich wirklich vorher noch nie geschafft habe, auch viel schneller als sonst, weil es so ist, man könnte jetzt sagen, hat der dich so gut motiviert? Nein, es war im Grunde so, dass ich mich so sehr geschämt habe für meine Langsamkeit, ja, ne? Weil der sonst wirklich doppelt so schnell, doppelt so lang läuft, dass ich die ganze Zeit mir klar war, ich halte den jetzt davon ab, seine sportliche Leistung auch nur ansatzweise abzurufen und deswegen bin ich auch so schon so mit einem viel zu hohen Tempo losgelaufen und dann habe ich gesagt, Kai, ich muss sagen, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ach so, ich dachte, das ist dein Tempo. Ich dachte, du gibst das Tempo vor. Und ich gesagt, ja, ich habe mir zu viel vorgenommen. Und dann hat er gesagt, nee, dann mach ruhig nochmal langsamer. Und er hat schon akzeptiert, dass ich das Tempo vorgebe. Er ist immer so ein Meter vor mir gelaufen.
Hast du richtig so gespürt, wie die Milchsäure in die Fingerspitzen
komplett
schießt?
Komplett, überall ist irgendwas hingeschossen. Und ich habe schon da gedacht, ich kann nicht mehr. Und wollte aber natürlich noch ein Gespräch mithalten. Habe aber nur noch irgendwas gekeucht und so. Und er hat mich dann wirklich immer in so einem halben Meter Abstand so einmal um den See gezogen.
Zur selben Zeit.
Ja.
Ja, also Disclaimer für alles, was jetzt kommt.
Aber wir können es doch dabei belassen, Schmidt.
Die Zuhörer.
Wir können es doch dabei belassen.
Ich weiß nicht, für wen es schmeichelhaft ist, aber es wird rauskommen. So, es wird in der Folge dieses Gesprächs wird es zu Lügen kommen. Es wird zu Lügen kommen von Jakob und wahrscheinlich auch Klaas. Das möchte ich nur mal vorweg schicken. Zur selben Zeit, während Jakob da zur Höchstleistung angetrieben wurde, war ich auch schon längst im Höchstleistungsmodus. Um 6 Uhr morgens habe ich mir wie immer einen Wecker gestellt, habe meine Liegestützen gemacht, bin dann sofort an den Laptop, habe irgendwie Homeoffice gemacht.
Warst du zwischen diesen Sachen, die du gerade sagst, kurz nochmal in der REM-Phase?
Warst du dann nochmal im Tiefschlaf dazwischen? Kann ja sein, dass du so gestartet bist, aber dass du dann sofort nochmal im
Lass
Tiefschlaf...
ihn mal erstmal erzählen.
Ja, lass ihm.
Von seinen Kniebeugen da.
Also ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Geschichte von für mich...
Na, vielleicht erzähle ich nochmal unsere Perspektive.
Nee, lass... also, ich hatte einen arbeitsreichen Morgen.
Mhm.
Ich sag's ehrlich. Also es war so. Ich hatte noch um 10 Uhr hatte ich meinen ersten Termin im Homeoffice, also dass ich per Zoom mich zuschalten musste. Mhm. Und dann ist es ja nicht so, dass man dann um 7 Uhr...
Wann fängt hier nochmal der Arbeitstag sonst an? Sag nochmal kurz, erinnere mich.
Ist doch scheißegal. Mein Arbeitstag hat schon früher angefangen.
Ewig nicht mehr um 10.
Nee, um 10 Uhr hatte ich den ersten Termin bei Zoom. Kann
und
ich
davor
nichts dafür.
Hast du praktisch am Schreibtisch schon ein bisschen...
Ja, also... Man muss ja dann auch nicht unbedingt am Schreibtisch. Man kann ja produktiv sein und trotzdem noch im Bett liegen.
Aha,
klar.
Das geht.
Ja.
Ich habe zum Beispiel mit der Kollegin Kader Kark habe ich schon irgendwie über die mögliche Gäste für die neue Staffel Wer stiehlt mir die Show und über diverse Männer-Beauty-Produkte mich ausgetauscht. So, und wie gesagt, ich lag noch vollkommen im Bett und habe da meine Arbeit gemacht und auf einmal klingelt es an der Tür. Und es geht wirklich in die Geschichte ein für mich als der schlimmste Weckruf, den es jemals gab. Denn ich renne zur Tür in Unterhose, ne? Nur so ein T-Shirt an. Die Haare stehen wirklich wie bei Willy Tanner, weißt du, bei dem Bild von, das da aufgetaucht ist, so.
Ja, okay. Was für eine Unterhose hattest du an? Wie sah die aus?
Okay. Ich hab's ja gesehen.
Wie sah die aus?
Ja, ich renne zur Tür. Denke, oh, der Postbote ist heute, da kommen die Pakete früher als sonst, ärgerlich.
Ja, geil.
Und dann mache ich die Tür einen Spalt auf, guck raus und guck Kai Pflaume in die Fresse, der auch noch ein Handy mir entgegenhält.
Ja,
ich habe bei mir hat's kurz durchgeknallt alles. Ich habe die Tür wieder zugemacht, Ich habe wirklich nicht guten Morgen gesagt, sondern einfach die Tür wieder zugeknallt und bin dann los ins Badezimmer. Liegt da eine Hose? Nee, keine Hose. Scheiße, ins Schlafzimmer. Hose angezogen. Mütze, ich brauche eine Mütze, ich brauche eine Mütze. Und währenddessen steht da Kai Pflaume bei mir vor der Haustür.
Ganz kurz Perspektivwechsel. Für Kai Pflaume war das alles normal, weil dass er Perversen in der Unterhose von dem begrüßt wird und für die eine Liebesbotschaft hat, ist eigentlich für ihn normal gewesen.
Das stimmt, das war eine Liebesbotschaft. Ne? Ja. Ich sah also alles auf 7:30, das Gesicht auf 7:30, alles mache ich euch die Tür auf und sehe einen bizarr schwitzenden Lund, der wirklich tut.
Das stimmt. Ich war auch nur einverstanden, dass wir Schmitty kurz besuchen, weil ich dachte, da kann ich kurz ausruhen.
Es ist aber,
war mir alles egal.
Es ist aber wirklich so, wie du gerade sagst, ne? Wenn man jetzt zurückblickt auf Nur die Liebe zählt, dann war es schon so, dass man dann da irgend so eine Filule noch im Bett liegt, ne? Und dann da irgendwie da mal rausgeklingelt, das sollte ja auch überraschend sein, und dass dann einer vor Aufregung schwitzend, weil jetzt geht's ja um alles oder nichts, ja, mit dabei ist praktisch, ne? Was dann so der Kai Pflaume sagt, ich habe hier den Jakob mitgebracht, ja, den kennst du ja, das ging ja nicht so gut aus bei euch. Und dass der natürlich denkt, jetzt ist hier mein ganzes Leben, wird jetzt offen, also wenn ich Glück habe, wieder in die richtige Richtung laufen, dass man da ein bisschen schwitzt.
Und Kai Pflaume ist auf Automatik gelaufen.
Ja, genau, Kai Pflaume läuft auf Automatik, so einfach komplett Autopilot, weil er weiß, wie es geht. Und du hast in deiner schwitzenden Hand noch so eine Rose.
Ja, eher einen stinkenden Socken.
Aber stellt euch vor, ihr wacht nicht auf, aber ihr guckt so mit einem Auge so auf dem Handy, schreibt man, tippt man so ein bisschen SMSen und auf einmal steht da Kai Pflaumen vor deiner Haustür, ne?
Ja, für mich als Prominenter ein ganz normaler Moment. Ja, ich würde einfach sagen, komm rein, setz dich, der Gottschalk macht gerade Spiegelei.
Ich habe bis heute noch nicht erfahren, weil der Schock hat mich einfach nur stammeln lassen, so. Was wolltet ihr eigentlich?
Ach, es war einfach so, dass ich mich auch als Berliner so ein bisschen in der Pflicht gesehen habe, Kai Pflaume diesen Lauf, sagen wir mal, auch intellektuell spannend zu gestalten, indem ich eben sage, guck mal, da wohnt Lena Gerke, da hat mal Joko gewohnt, hier wohnt Schmitty. Und da hat Kai Pflaume sofort, da hat er so wie im Comic gebremst, so und wollte dann sofort bei dir rein. Und sagt, nein, wir müssen ihn besuchen. Und weil ich da aber wirklich auch schon aus dem letzten Loch gepfiffen hatte, ich hatte wirklich schon drei Herzinfarkte. Ja. Wirklich drei Herzinfarkte schon hinter mir.
Hans Meiser ist mitgelaufen.
Wirklich, ja, es war ein ganzes Team ist mitgelaufen. Und da dachte ich so, mir ist alles scheißegal, ich kann dann kurz stehen bleiben. Und so war's.
Für wen war es denn jetzt peinlicher eigentlich? Wer war in schlechterer Verfassung?
Du, eindeutig du, Schmitty. Ja, du hattest keine Hose an. Mhm. Und deine Haare waren sonderbar.
Nee, das, was ich gesehen habe, erinnerte mich nicht an so einen schönen Besuch, sondern das sah schwer nach Spiegel-TV aus. Weißt du, wenn sie da irgend so ein Handybetrüger da aus seiner Höhle holen, ne? Irgendeiner, der so ein Callcenter da aufmacht und dann die Leute nicht bezahlt und immer sagt, ich werde mit ihnen nicht reden, und dann kommt noch irgendwie so ein Kind und sagt, mein Vater redet nicht mit ihnen. Weißt du?
Aber war doch ein schöner Besuch. Aber es stelle ich mir aus deiner Perspektive wirklich bizarr aus, morgens um 9 aufzustehen, gerade aus dem Bett, und dann steht Kai Pflaume an der Tür. Ist natürlich schön.
Ganz ehrlich, andere Leute machen da bei der Sparkasse mit. Beim Preisausschreiben und sowas mal zu gewinnen.
Die knobeln dafür wochenlang.
Und hier wird das so abgetan. Ja. Andere Leute, wirklich, für die ist das Highlight des Lebens, und du sagst, tust du, als wäre, wer hättest du einen Auffahrunfall gehabt.
Nee, Leute, ich habe mich tierisch gefreut. Ja. Also wirklich.
Weißt du, was übrigens die Scheiße ist? Der Kai Pflaume ist ja auch Botschafter von dieser Postleitzahlenlotterie, ne?
Oh.
Da klingelt der irgendwo und sagt, sie haben 10 Millionen gewonnen. Ja. Jetzt überleg mal mit der Wahrscheinlichkeit, ne? Mhm. Dass der nochmal bei dir klingelt und dass du 10 Millionen gewonnen hast, ist jetzt nochmal
drastisch tiefer. Der macht ja nicht mehr auf.
Macht nicht mehr auf.
Nee, also das heißt, selbst wenn der 10 Millionen hätte, dann behält er das ja, ne?
Also lieber Kai, tut mir leid, dass ich dir da die Tür vor der Nase zugeschlagen habe. Ich war in Schock.
Also ich habe gerade, wo du sagst, Sparkassengewinnspiel. Ich war heute Morgen richtig aufgeregt. Ich habe kriege immer so ein Newsletter von der Sparkasse, weil ich da mein Konto habe, mein Girokonto.
Musst du das sagen oder ist es wirklich so?
Nö, ist so. Wieso? Ja. Warum?
Du bist kein Girohero mehr, ne?
Nein. Ich habe keine Verträge mehr, außer meinen normalen Bankvertrag bei der Sparkasse. Und da habe ich heute, da kriege ich immer so freche Newsletter. Da sagen die mir so ein bisschen was übers Leben. Ach Mensch, ja, blöde Zeit, Herr Häufer Umlauf. Wir müssen ja jetzt auch mal zusehen. Und naja, wir halten hier zusammen, ne? Kölner lassen keinen allein. Ne? Also
wir stehen so schlecht aus auf dem Konto.
Wir stehen zusammen. Nein, gar nicht. Das ist so ein allgemeiner Newsletter, jetzt gerade nach dem Karneval. Das war ja nun auch sehr enttäuschend für alle da in Köln.
Bei der Kölner Sparkasse bist du oder
was? Ja, von früher noch. Und aus alter Gewohnheit gehe ich da nicht weg. Und jetzt haben die ein großes Gewinnspiel. Ich habe vergessen, was man da machen muss. Da kann man ein Stück vom Kölner Dom gewinnen.
Nein.
Ja, das ist doch schön. Ne?
Das würde ich auch haben.
Ja, sicher, habe ich mir gedacht. Und deswegen werde ich da mal mitmachen. Weil wenn ich 24 Stunden Dom nicht stehe, da kriege ich Heimweh. Und so kann ich mir den immer schön angucken hier in Berlin. Stelle ich mir das auf den Fernseher, sage, na,
oh, ein Stück vom Dom.
Ja.
Ein Platz im Orbit.
So ist es. Ja. Also ist doch schön eigentlich.
Ja, wirklich toll.
Sollen wir da irgendwie rausfinden, was man da machen muss?
Oder
ein Stück vom Dom? Das wäre doch was.
Aber kann man nicht einfach, dass die Sparkasse dir das jetzt schickt, ganz schnell und unbürokratisch, weil wir jetzt da nichts knobeln. Wie? Wollen den Dom direkt überwiesen bekommen. als Sofortüberweisung, Stück vom Dom.
Nee, ich will das gewinnen.
Wie ist das? Läuft dann so ein Sparkassendirektor da zur Domplatte und mit so Hammer und Meißel und hackt da den Leuten was ab?
Ja, na klar, ja.
Wieso ist es überhaupt vorgesehen, dass man ein Stück vom Dom bekommt?
Ja, weil es gibt doch auch so Uhren, wo dann so ein Stück
ist. Es gibt ein Stück von der Mauer, weil die weg ist.
Von der die Braunkirche, was da drin ist, was dann irgendwie praktisch dann wieder in die Renovierung wieder geht oder so.
Nicht, dass jetzt Leute anfangen, Stück vom Dom zu verkaufen und dann war es das mal mit dem Dom.
Ja, ich wollte nur sagen, also das gibt es. Und ich
Du bist ja ein Kölsche Bub durch und durch.
Aber ich habe da eine schöne Zeit verbracht. Für mich war Köln die große, weite Welt, als ich aus Oldenburg auf die Welt schaute und gesagt habe, wo könnte denn mein Tor zum Rest der Welt sein? Da war mir klar, es muss Köln sein. Da ich wusste, dass Berlin existiert. Ich wusste, dass es die Stadt gibt. Ich wusste auch, dass das die Hauptstadt ist und dass da offenbar auch ein paar Leute wohnen. Aber es war auf meiner persönlichen Landkarte, in meiner Wahrnehmung, gab es diese Stadt nicht. Für mich war das Tor zur Welt Köln. Und da wollte ich hin. Und es war genau richtig. Und ich kriege immer noch diese Gefühle. Wenn ich nach Köln fahre, habe ich immer noch das Gefühl, diese Stadt hat mir also auch viel Ärger erspart.
Warum?
Ja, weil es so nett war, weil meine ganzen Dummheiten ausgeglichen hat durch Glück und tolle Zufälle.
Warum ist Köln eigentlich so das deutsche Hollywood?
Ist es das?
Wegen der Soaps.
Nee, aber es ist doch schon so ein bisschen so. Aber das
ist hier in Berlin jetzt auch.
Alles, was Fernsehen ist, doch Köln eigentlich.
Früher war das so. Ja, früher war das
so. Ist doch heute immer noch so.
Nee.
Was ist denn in Berlin? Geht doch gar nichts.
Nee, in Berlin geht nichts.
Wir gammeln hier so als Satellit rum.
Ja.
Gibt's doch die Assis von Berlin Tag und Nacht, das war's doch.
Was denn? Es gibt doch auch noch die Assis von GZSZ.
Und die Assis von The Voice. Und so.
Ja. Ja, gut, okay, es tut sich was.
Schon viele Assis.
Ja doch, also wir haben hier einen Haufen eigene Assis.
Holt mal den Helikopter.
Findet ihr es gerechtfertigt, dass es in Köln eine Autobahnbrücke gibt, an der man immer vorbeikommt, auf der California draufsteht?
Bitte?
Dass so Köln so wie California ist? Findet ihr es gerechtfertigt?
Finde ich nicht gerechtfertigt.
Nee, ne?
Was ist da eigentlich los mit den Kölnern? Warum machen die so ein Bohai um ihre Stadt?
Ja, das frage ich mich auch. Es gibt keinen Menschen, die so sehr von Köln besessen und beseelt sind wie der Kölner selber.
Naja, weil ich glaube, weil du halt da, naja, also wenn du eine Stadt hast, die so aussieht wie Köln, ne? Also die im Zweiten Weltkrieg öfter mal hier geschrien hat, ne?
Ja.
Und dann das mehr schlecht als recht so in den 60ern dann so mal fertiggestellt und jetzt, ne, wie das Stadtarchiv, ne? Irgendwann rums fällt alles zusammen, ne? Ich glaube, das musst du dann wieder auffüllen mit Liebe. Hm. Ich glaube, das ist das, was du praktisch. Aber also
Berlin hat sich ja auch dagegen entschieden.
Ja, die haben es mit Hass
auch. Mit Liebe. Ja, mit Hass auch.
Mit Hass und Idioten.
Mit Hass und Dummheit aufgefüllt.
Ja. Ja, das geht auch, ja, eben. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen.
Keine Reise wert, finde ich, Köln.
Wie geht's euch denn heute eigentlich so am Tag der ersten Sendung Late Night Berlin? Weil, guck mal, dass ich jetzt irgendwie so ein bisschen aufgeregt bin. Ich bin auch ein bisschen angespannt. Vielleicht merkt man das auch so in den letzten 2-3 Tagen, dass ich so ein bisschen auf Zündung bin manchmal so bei bestimmten, also ich bin empfindlicher als sonst, glaube ich. Und das merke ich auch an mir selber. Ich bin ein bisschen angespannt, auf eine gute Art, muss man
weil
sagen.
Weil du wieder reinkommen willst jetzt erstmal, ne?
Ja, weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, das ist doch irgendwie normal. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr auch so ein bisschen, weil ich habe es jetzt lange nicht mehr gemacht und eigentlich finde ich diese Behauptung, man hätte eine Sendung, man muss sie aber nie machen, so wie in der Pause, ne? Dann kann man sagen, ja, ich habe diese Sendung, aber ich habe weder den Stress mit den Quoten am nächsten Tag, noch muss ich sie wirklich tun und machen, muss dahin fahren, sondern ich lebe so von der Behauptung, dass ich das schon so habe. Das finde ich manchmal ganz angenehm. Wenn ich dann wieder so drin bin, dann ist es natürlich besser, sie wirklich zu machen. Aber diese Tatsache, dass die so wie so eine Behauptung über mir schwebt, ich habe den Status eines jemanden, der eine Sendung hat, muss sie aber nicht machen. Das ist auch nicht so schlecht.
Du müsstest Investor sein, deiner eigenen Sendung. Also das heißt irgendwie, ja, du kannst nur sagen, das ist meine Show, aber bist völlig außen vor.
Wie dieser Operierte da bei Hertha. Lars
Windei.
Bei Weißbrot hätte ich fast gesagt. Lars Windei.
Lars Windhorst, ja.
Windhorst.
Ja.
Ja, der ist ja genau, der pumpt da irgendwie 200 Millionen rein und ist trotzdem alles scheiße, ne? Ja, so wäre das ja auch bei mir, ne?
Da will ich nicht drüber reden.
Ja, was ist denn da los?
Bei mir eine Hertha?
Bei deiner Hertha, also wenn ich mitkriege, dass da das Personalkarussell sich offenbar dreht, dann hat es die Fußballbubble verlassen. Dann ist es so skandalös, dass wenn ich mitkriege, dass da Preetz und jetzt sogar Pal Dardai wiedergeholt wird.
Preetz ist raus, Pal Dardai wurde geholt.
Der wurde wiedergeholt.
Klinsmann hatte recht.
Klinsmann hatte recht. Offenbar recht mit seinem Gemotze, da mit seinem Zettel, wo der da alles draufgeschrieben hat.
Alles Gute, euer Jürgen.
Ja. wenn ich das mitkriege, ist da also richtig die Kacke am Dampfen. Sollen wir kurz hier ein bisschen Fußball-Talk machen? Sollen wir ein bisschen drüber reden? Die Pille, die offenbar nicht mehr so oft ins Eck geknipst wird?
Es ist so, es sind mir im Leben wenig Dinge heilig.
Ja,
aber
deine Hertha?
Nee, nicht mal meine Hertha, sondern es ist mir heilig, dass es aus irgendeinem komischen schwarzen Loch in der Geschichte passiert ist, dass ich immer, wenn ich zur Hertha möchte, dass ich dann auch hin kann. Durch nette Bekanntschaften.
Arbeiten die da noch?
Ja, sicher, ja klar.
Was heißt denn, dass du hin kannst? Weil man kann da immer hin. Also das Stadion ist nie ausverkauft, du kannst da einfach hin.
Genau, gerade bei der Hertha ist es nie ausverkauft, nie.
Ja, also ich kann auch spontan immer dahin und es gibt vielleicht auch Bereiche, wo der sitzt und nicht ganz so hart ist. Und wo das Bier nicht ganz so teuer.
Du meinst gratis.
Also wo vor allen Dingen so zwischen Hopfen und Malz ist noch gratis mit drin.
Und was ist deine Gegenleistung eigentlich?
Pass mal auf.
Bist du da so durchgerutscht?
Pass mal auf, in Berlin gibt es kaum Prominente, die Hertha-Fans sind. Gibt es einfach nicht. Es gibt Frank Zander und jetzt sage ich es mal ganz offen, es gibt mich. Frank Zander kennt von unseren Zuhörern keiner.
Jetzt tut mir Hertha auch leid.
Also es ist so, wir können da nicht so aus dem Vollen schöpfen, was wiederum mein Glück ist. Gott. Und deswegen werde ich dort gern gesehen. Und dann haben die da so offene Buffets und so, das esse ich alles gerne. Und dann, ich trinke auch gern mal da ein Bier. Und dann kann ich da hinfahren, dann gucke ich mir da ein Spiel an, trinke dabei 15 kostenlose Bier und dann komme ich irgendwie nach Hause.
Aber Jakob,
und das ist für mich heilig, Schmitti.
Ja, aber warum hat denn der Hauptstadtclub keine Prominenten zu bieten?
Ne, vor allem, das ist ja ein richtiger Gradmesser für den Erfolg eines Vereins, wenn du und Frank Zander da die Fahne hochhalten.
Ja.
Ja,
ja, ist wieso? Frank Zander ist so ein kerniger Sänger.
Ja. Was macht Union Berlin besser als Hertha?
Ja, Union. Na, die haben schon prominente Fürsprecher auch, also echte Prominente.
Ich habe auch so die coolen Leute, so, also die, keine Ahnung, die Beatsteaks sind da und das sind irgendwie die coolen Leute, zieht's eher Richtung Osten. Die zieht's dazu zu Union, ne? Ich habe auch gelesen, dass die mehr Mitglieder haben als Hertha mittlerweile. Ist also der größere Club. Eigentlich ist das der Hauptstadtclub. Und die Hertha ist die Peinlichkeit links.
So. Ja, ist es schon so, dass wir gegen Union gewonnen haben jetzt jedes Mal schon.
Ja.
Ne? Das willst du nicht. Also wie gesagt, ich möchte über meine Hertha nicht reden. Ich finde alles sensationell, was dort passiert. Da wird klasse gearbeitet. Der Tabellenplatz ist ungerechtfertigt.
Du kannst aufhören. Ja, klasse ist schon gelangweilt wieder. Hat das Thema aufgebracht, aber sofort gelangweilt. So lange ist es nicht mehr anders.
Ich habe einfach gemerkt, dass man da ein bisschen mit dem Finger in der Wunde stochern kann. Und wenn das vorbei ist, interessiert mich das nicht mehr.
Also für mich ist wichtig, dass ich da weiterhin mein Gratisbier bekomme.
Ja, wie gesagt, also ich finde es auch total in Ordnung, dass manchmal ist man ja so eine Art übergebliebene VIP-Karteileiche und dass wenn jetzt auch gerade mal geguckt wird, wenn das Geld jetzt nicht aus der Steckdose kommt bei Hertha, weil es gerade nicht so läuft,
das ist wie
dann sollte man, finde ich, gerade da...
Nein, halt die Klappe, ey.
Man muss, nein,
ich habe auch nichts gesagt. Pass mal auf, wenn wir jetzt die dreckige Wäsche waschen, dann waschen wir die dreckige Wäsche. Ich habe auch nichts gesagt, als vor ein paar Jahren mal ein großer Autohersteller vergessen hatte, dass du noch sein Auto fährst, obwohl du dafür gar keine Gegenleistung mehr erbringst. Die hatte das vergessen.
Die haben
und du
das vergessen.
Durftest das riesige, brandneue Auto jahrelang rumfahren.
Die haben das vergessen.
Ja, du warst auch eine Kartei. Da bin ich auch nicht hingegangen. Hab gesagt, liebe Herrschaften in Wolfsburg, wisst ihr eigentlich, dass der Häufer Umlauf da eure Karren noch rauf und runter fährt und dafür nichts tut? Du hältst jetzt mal schön die Schnauze, Freundchen.
Aber das war wirklich eine kuriose Geschichte. Ich hab das... ich halt mein Maul.
Halt jetzt dein Maul. Aber und sag jetzt nochmal, ich, Klaas Häufer Umlauf, finde auch, dass Jakob prominent genug ist, um bei Hertha im VIP-Bereich 15 Bier zu trinken.
Absolut. Ich finde nur, dass wenn man da praktisch verantwortlich ist für diesen Bereich.
Wer was dann?
Ab und zu mal die Schublade aufreißen, mal gucken, wer ist denn da eigentlich?
Ja, und bei mir sagt man nur ein Sternchen
ran. Wer steht an der Gästeliste praktisch auf dem Vordruck?
Und ich krieg da aber eher ein Sternchen, finde ich.
Du kriegst ein Sternchen noch hinten dran. Bei mir aber bei diesem Auto, da kann ich ja nur nichts dafür. Das war so, ich hatte da so ein Auto.
Das war riesig.
Ja,
und teuer.
Großes, teures Auto.
Das war teurer als meine Biere, die ich da saufe.
Kann sein. Ja. In Summe mag ich dir widersprechen nach all den Jahren, aber trotzdem war es so, dass dann ein großer Skandal diesen Konzern erschütterte und dass ich jetzt dieses Auto noch hatte, war jetzt nicht mehr das Hauptproblem. Und als ich gerade alles wieder formierte und dann hieß, dann hat auch einer mal angerufen und gesagt, was ist eigentlich mit dem Auto? Das hat ja noch das, hatte das, da hat mich, glaube ich, einer mit gesehen. Irgendwo auf der Straße. Und dann hieß es, ja, habe ich gesagt, ja, wollt ihr haben? Oder? Und dann ist das wieder so versandet. Und dann kam der nächste große Skandal und hat wieder diesen Konzern erschüttert, wirklich in so Abständen. Und dann, interessant, dann hatte ich das praktisch so lange, dass jeder, der jetzt auf das Auto aufmerksam gemacht hätte, praktisch das Problem am Arsch gehabt hätte. Ne? Also jeder, der dann...
Der wäre schuld gewesen.
Ja, genau, der wäre schuld gewesen. Der hätte praktisch dieses Problem auf seiner persönlichen Rechnung gehabt oder auf seiner Karriereuhr oder so. Innerhalb des, und dann wollte das also keiner mehr richtig anfassen, was mir entgegenkommt. Und ich habe zwischendurch dann sogar, da war es mal kaputt, und dann habe ich es einfach zu denen gegeben zum Reparieren. Habe ich zurückgekriegt. gesagt, hier, mach Heile.
Und dann?
Ja, jetzt dann, irgendwann haben sie es dann zusammengedrückt, dann war es nur noch so groß wie so ein Zauberwürfel und naja. Aber wir hatten schöne Jahre.
Ja. Also ich habe vor allen Dingen Sorgen in Bezug auf heute Abend, ob wir alles schaffen, weil ich finde, das ist die größte Herausforderung meiner Live-Sendung, ist ja, dass man all das, was man sich so vorgenommen hat, überhaupt in der Zeit schafft.
Ja.
Ne, weil wir haben ganz viel uns vorgenommen, wollen vieles noch machen heute Abend. Und dann ist es so, das muss man ja auch mal vielleicht erklären, ne? Es gibt ganz bestimmte Uhrzeiten, wann die Werbung ist. Und dann ist dadurch praktisch bestimmt, wie so ein Ablauf sein kann, ne? Wie die Zeit sich verteilt. Und wenn wir bestimmte Sachen heute nicht schaffen, dann sind die weg. Dann sind die für den Arsch.
Richtig. Ja. Genau, dann können auch Leute wieder abreisen.
Genau, es können teilweise Leute, die hinten noch sitzen und auf ihren Auftritt warten, die können dann
wieder nach Hause gehen. Ja.
Und da habe ich wirklich richtige Angst
vor. Was ist denn deine größte Angst bei Live-Sendungen, Klaas?
Weil, also so eine konkrete Angst, sagst du so, dass mir das keinen Spaß macht. Wirklich, das ist wirklich, meine Angst ist, dass ich so merke, es ist anstrengend. Ja, weil das also viel aussagt, ne? Also ich habe jetzt nicht Angst, dass ich mich irgendwie verspätet. Ich weiß, ich mache jetzt nicht die Tagesschau so, ich muss jetzt ja da nicht irgendeine staatstragende Rede halten, eine neues Ansprache des Bundespräsidenten, sondern ich mache da halt irgendwas, wenn ich verspreche, sagen alle ja, okay, wie immer. Wenn eine Lampe von der Decke fällt, dann freut sich auch jeder. Und so, also es kann ja in dem Sinne jetzt nichts schief gehen, was so wahnsinnig schief geht, aber wenn ich so da sitze und so merke, boah, das ist aber heute richtig Arbeit hier. Habe ich manchmal, ist ja klar. Guck mal, ich mache so viele Sendungen jetzt. Nicht immer so, also selten eigentlich. Aber natürlich bei all den Sendungen, die ich in meinem ganzen Leben schon gemacht habe, denke ich dann auch manchmal, also gucke ich mir selber so beim Labern zu und denke mir, ja, das ist jetzt aber auch spannend, was er da erzählt. Und so, und wo, ne, und dann mache ich manchmal so Wetten mit mir selber, ob ich den Satz noch zu Ende kriege.
Ja.
Nach dem vierten Komma, ne? Wenn ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich da eigentlich hin wollte.
Ach, interessant, wir auch.
Ja, ihr auch. Ich weiß dann auch mal schon, dass ihr da sitzt und denkt, halt's Maul. Ich höre euch dann immer schon. Ne? Manchmal ist ja, ich habe ja dann so einen kleinen Knopf im Ohr, wo mir eigentlich nur Zeiten durchgesagt werden sollen.
Ja.
So, und damit komme so ich auch zurecht.
Drei Minuten bis zur Werbung.
Bis zur Werbung oder manchmal eine Minute bis zur Werbung, aber manchmal platzt dann irgendwem der Kragen und dann wird mir da gesagt, was ich tun soll. Und da reagiere ich ja nun nicht so gut drauf. Also wenn dann Schmidt manchmal auch recht unverblümt sagt, jetzt halt dein Maul. Ne? So, und ich muss aber weiterreden. Und der sagt, halt's Maul jetzt. Halt jetzt dein Maul. Und ich moderiere aber gerade eine Fernsehsendung. Und ich meine, also da denke ich dann auch manchmal, ey, wir sind hier doch nicht in unserem Kinderzimmer. Wir machen doch hier eine richtige Fernsehsendung. Das kostet Geld, das auf einem Privatsender, das ist mein Beruf. Du kannst mir doch jetzt nicht einfach, weil dir das so gerade nicht passt, was ich sage, kannst du mir doch nicht halt's Maul auf mein Ohr sagen.
Weil das ist ja eine Fernsehsendung. Ne? Da muss ja weitergehen. Da.
Ja, aber ich bin doch der Moderator. Du kannst doch nicht immer sagen, jetzt reicht mir das mit der Geschichte. Halt's Maul. Wir sind natürlich im Podcast. Da dich hört doch auch gar keiner. Oh,
jetzt habe ich auch Angst vor heute Abend.
Ja.
Nee, und dann rede ich dann auch zu Ende. Und dann weiß ich, irgendwann hört das halt wieder auf mit den Beschwerden. Und dann weiß ich, jetzt praktisch arbeiten wir in Richtung wütend machen. Ne? Also ich weiß, mit jedem Wort, was ich weiterrede, wird Wut kreiere ich da in der Regie.
Ja.
Und was ich mir dann später anhören muss. Und dann sagst du dann später zu mir, sag mal, hast du mich nicht gehört da? Und dann lüge ich manchmal, sage, ja, nö, habe ich nicht gehört.
Ich habe aber schon Momente auch.
Das war mit dem Ohr nicht gehört.
Vor allem, wenn Joko und du zusammen sind bei den größeren Shows.
Ja, wie ist die Moderatorin? Halt du dein Maul, Thomas Schmidt.
Dann nehmen die teilweise den Stöpsel raus. Ganz frech. Ja. So, reicht jetzt mal mit dem Geplapper da. Wir machen jetzt hier unsere Kunst.
Ja, was willst du denn machen?
Ja, nix, ne?
Ja, eben. Wir sind Joko und Klaas. Fuck you.
Darf ich euch mal noch einen Fernsehtipp ans Herz legen?
Oh ja.
Sehr gern.
Gestern bin ich da drüber gestolpert. Bei Netflix eine Doku. Und man denkt immer, die haben jetzt so viele Crime-Dokus und von Tiger King bis das und das, da hat man jetzt schon alles gesehen, was Verrücktes auf dieser Welt gibt, ja. Und dann kam aber diese Doku, die heißt Killerquote oder Killerquoten, ich weiß nicht, ganz, ganz neu auf Netflix. Eine brasilianische True-Crime-Doku. Und es geht, gebt mir die 2 Minuten, euch zu
das erzählen,
es ist nämlich Wahnsinn. Es geht um einen Fernsehmoderator in Anfang der 2000er, der hat bis 2014 oder so hat er eine Show moderiert, die war so ein Mix aus Tutti Frutti, ja, also da haben
Busen,
gleichzeitig aber auch True Crime, also die haben so ein bisschen in einer brasilianischen Stadt, in der wir auch schon waren, Manaus, die ist mitten im Amazonas und ist wohl ein Hotspot für Kriminalität, Gangkriminalität, mit wahnsinnig vielen Toten, die ja also fast im Drogenkrieg verstrickt, diese Stadt. Und diese Show behandelt sowohl diese Gang-Taten, also zeigt Morde, ist immer als schickt die Reporter, vor allem auch diesen Chefreporter, den Moderator, immer als erstes an den Schauplatz und. Und behandelt halt diese Kriminalität dieser Banden. Und darüber wurde der so dermaßen populär, dass teilweise auch die Leute sich nicht mehr an die Polizei gewandt haben, sondern direkt an diese TV-Sendung, wenn jemand bedroht wurde, wenn jemand zur Geisel genommen wurde. Dann ist der Moderator dahin, hat sich dann selbst zur Geisel gemacht und hat den da irgendwie rausdiskutiert vor Live-Kamera. Die waren immer als erstes am Ort, haben noch die verkohlten Leichen gefilmt, während die gerade 2 Minuten vorher erschossen wurden. Und es war so eine Art Wetten, das geworden, also von der Popularität in Brasilien. Wirklich, als würde Tommy Gottschalk einen Mix machen aus Tutti Frutti und Aktenzeichen XY in real life und alles live und wirklich mit dem Blut auf der Straße aufgesaugt.
Da bist du wie so ein Urlaubstester.
Viel schlimmer. Dann hat er wurde er so populär, dass er auch noch Politiker wurde und war der, ich glaube, der wurde da zum Kommunalpolitiker mit den meisten Stimmen ever, über Jahre hinweg, über 8 Jahre, der beliebteste Politiker. Und dann kam über einen, da haben sie ein Gangmitglied festgenommen und darüber kam heraus, dass dieser Typ, dieser Moderator, diese Morde beauftragt hat, um für die Sendung immer als erstes an Ort und Stelle zu sein, der Erste mit der Kamera zu sein.
Ja, clever.
Der hat eine ganze Gang mit Auftragsmördern gehabt, der für die Sendung ermordet hat.
Das fasse ich nicht.
Ja. Und ja, da geht diese Doku Killerquote wahnsinnig gut.
Aber ganz ehrlich, ne, ein bisschen was von diesem Feuer, das wünsche ich mir von euch manchmal.
Sag mal.
Für unsere Show. Also ganz ehrlich, weißt du, ich erwarte ja nicht viel, aber dass ihr mal so ein bisschen sagt, weißt du, wir haben auch unsere Streitereien immer. Also wie lang bleibt einer im Büro? Was muss man sich heute angucken? Was guckt man sich am nächsten Morgen erst an? Und so. Da gibt's dann immer die kleinen Bissigkeiten hier. So, ne? Aber wenn ihr das jetzt mal seht,
na, wir haben doch überall unsere Mitarbeiter. Zum Beispiel hier, die neue Frau von Gerd Schröder.
Ja.
Bei uns auf dem Paycheck ist die.
Ja, das stimmt.
Dass
ja
die den ganzen Tag den Film, dass da mal was für uns abfällt.
Ja, okay.
Siehst du, da greifen wir doch
aber
schon aktiv ein.
Aber Klaas will ja, dass wir Leute ermorden. Für Late Night Berlin, oder wie habe ich das jetzt zu verstehen?
Da ist mir jetzt erstmal egal für was, aber damit was los ist. Ihr müsst ja nicht unbedingt Leute ermorden jetzt in dem
aber
Sinne.
Du könntest da immer der Erste sein. Aber ist das nicht bizarr?
Ist wirklich absurd. Völlig absurd.
Und das ist nicht irgendwie in den 60ern, 70ern. Man kennt das von so True-Crime-Dokus auch. Ja, die dunkle Vergangenheit da früher, ne? Charles Manson und Co. Aber das war noch in den 2000ern. Der hat das bis 2014 oder so, hat der das aufrechterhalten.
Ja gut, aber guck dir doch mal an. Also jetzt, auch wenn man sich so den wie heißt der, Bolsonaro da anschaut. Also ich meine, ne, dass da jetzt alle, die da aus der Politik kommen, jetzt nicht ganz so sauber ticken, ne? Das hätte man denken können. Ne?
Ich weiß nicht, mit Manaus, wo da waren wir für, da wurdest du von Piranhas da irgendwie angefressen. Ne? Und da sind wir nach Brasilien gereist, in diese Amazonas-Stadt. Ist wirklich bizarr. Mitten im Amazonas-Dschungel ist auf einmal eine Millionenstadt. Und da weiß ich noch, da sind wir in dieses Hotel, da, das war wirklich so ein Kakerlaken-Hotel, par excellence.
Aber echt mit so, also so schlecht beleuchtete Kacheln bis zur Decke gekachelt.
So Neonlicht überall, ja, sieht aus wie im OP und dann wirklich die Kakerlaken da rum. Und da
Silent Hill Krankenhaus. Ne?
So, und da wollten wir noch eine rauchen gehen vom Hotel.
Ja.
Und dann hatten die uns das aber verboten. Die haben gesagt, nee, also man geht hier nicht mehr raus, wenn es dunkel ist. Das macht man nicht. Ja, aber wir wollen doch nur einen Schritt vor die... Nee, das lasst ihr mal. Und da haben die überall die Gitter runtergefahren und so. Das war Manaus. Und da waren wir recht froh, dass wir irgendwann auf dem Boot waren und tiefer in den Regenwald so rein sind, damit du da von deinen Piranhas angefressen
wurdest. Ja, ey, wenn du dich wirklich auf die Piranhas freust, dann war es nicht so schön in der Stadt. Nee.
Ist das überhaupt so gewesen, dass wir so oft... auch auf den Reisen, die ich mit begleitet habe, da gab es nie ein schönes Hotel. Und es war ganz oft so, wenn früher, wenn Joko dich losgeschickt hat, dann hattest du ihn parallel losgeschickt. Und dieser Drehzeitraum fiel in denselben Zeitraum, dieselben Monate. Das heißt, wir zu dritt waren dann irgendwie in die eine Richtung und Joko mit seinem Team in die andere Richtung. Ja. Und dann war es ab und zu so, dass Fotos kamen von Jokos Team, was die gerade so treibt, ne? Und dann sieht man, macht man so auf am Handy und sagt, man sitzt hier selber gerade in irgendwo in China im Gebirge, wo auch so ein komplett gekacheltes Hotelzimmer mit einem Loch. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein Loch?
Zähne putzen scheiße.
Exakt. In der Reihenfolge und wie es Essen schmeckte, könnte man vermuten, es kam auch aus dem Loch. Und dann kommt irgendwie so abends, wenn du nicht vor Ekel nicht schlafen kannst, kommt so piep, piep, so ein Bild und dann machst du so auf, oh, das strahlt einem schon so hell in die Augen. Kennt ihr das, wenn du so im dunklen Raum sowas Helles vom Bildschirm empfängst? Und das war so hell, weil Joko selber war da gerade in Miami. Und in Miami gibt's ein sogenanntes Soho-Haus, das Soho Beach House. Rat mal, wo das ist, am Beach. Und da hat man ihn gerade gesehen, wieder auf so einer Liege, wo so extra so ein Frotti, so ein gemütliches Frotti-Untertuch. Und dann ist er einfach so im Pool
gesprungen. Das liegt daran, dass ich mir die Welt angucken wollte. So, und praktisch jetzt nicht irgendwie, ich habe die Reisen, die mir Joko aufgedrückt hat, habe ich probiert, sie tatsächlich so zu erleben, wie man das am besten erlebt. Deswegen habe ich einfach die Hotels genommen, die er gebucht hat. Ich habe jetzt nicht noch illegalerweise neben den eigentlichen Regeln, weil so hat das ja gemacht. Es gab ja immer Hotels, auch nein, die ich
hat,
ihm...
Moment. Ja, aber er hat es sogar, er ist ja Anreisetag, da nein, hat er selber gebucht.
Nein, hat
er
nicht. Nein, hat er nicht. Ich habe ihm, und zum Beispiel Miami und auch in den USA, Stichwort Howard Johnson Express Inn. So hieß eines der Hotels zum Beispiel, wo der halt nie drin war. Ja. So, und dann, was soll ich denn da machen? Soll ich das FBI losschicken und sagt, holt den Banda vom Beach? Also, das ist ja dann, so ist es dann dabei.
Ist wirklich, die sind nach Indien gefahren und haben nicht mal in das gebuchte Hotel reingeguckt, sondern sich auf eigene Faust was Eigenes gebucht.
Und das ist halt, das beugt die Regeln, was soll ich jetzt machen? Ich habe mir gesagt, komm, das ist jetzt ein Abenteuer. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie das Leben von Robert Geis nach.
Im chinesischen Lochhotel haben wir die Kamera nicht mal angeschmissen.
Nee, es ging ja auch nicht
weil
darum.
Weil du solltest da als Gondoliere solltest du über so eine Schlucht da fliegen und das hatte genau gar nichts zu tun mit dem Hotel.
Genau in dem Lochhotel haben wir auch echt ein Foto gekriegt, das brennt sich mir ins Hirn bis heute, dass Frank Thonmann so eine Kerze im Pool gemacht hat.
Ja, exakt.
Während wir da in dem Lochhotel waren.
Ja.
Wir haben uns ins Gesicht gelacht.
Weißt du, wie wir da gegessen haben? Nur ganz kurz. Da hieß es, jetzt gibt's Abendbrot, ne? Und Leute, die mich kennen, wissen, es gibt für mich wenig gute Nachrichten, aber es ist eine davon am Tag. Und dann stiefeln wir da so runter und dann denke ich, werden wir hier noch geduscht oder was soll das? Der Raum, was soll der? Ist komplett gekachelt. Und in der Mitte stand so ein Campingtisch, wie der, an dem wir hier gerade sitzen, und so weiße Plastikstühle. Ja, und dann wurde da irgendwie so ein brodelnder Topf in die Mitte gehauen. Kam so irgendwie so eine Tüte Tiefkühlgemüse rein. Dann war das so, zack, fertig vom Frost da so gefühlt, ne? Und dann haben wir da Abendbrot gegessen. Ja, im gekachelten Raum.
Ey, du vergisst ja völlig zu erwähnen, dass uns noch gastfreundlich, wie die Menschen dort waren, jedem eine Zigarette angeboten wurde. Während des Essens.
Das stimmt.
Wirklich, zwischen dem ersten und zweiten, während des ersten Gangs.
Das Schlimmste war in Venezuela, da haben wir in so Bambushütten da gepennt. In
Venezuela gab es gutes Essen.
Ja, das war super. Und da gab es auch diese, haben wir ja schon erzählt, dass unser Aufnahmeleiter mit dem Helikopter das Bier holen geflogen ist. So, das war alles super, aber da gab es auch Bettwanzen. Und das ist ja eine fiese Nummer. Ich hatte die ganze Hälfte vom Körper voller Bettwanzenstiche.
Und das ist halt so schlimm.
Das fand ich schlimm.
Echt?
Ey, das hat gejuckt wie Sau. Es sah aus wie ein Streuselkuchen, ne? Und es hat auch nicht mehr aufgehört. Das war ja, so
stimmt, du sahst ein bisschen eklig aus.
Ja, ich meine,
du hattest dann Ausschlag, dafür kannst du doch nichts.
Ja.
Das ist jetzt nicht, dass du jetzt eklig bist, ja, als
aber
Mensch.
Das war das einzige Mal, dass ich mir so hinterfragt habe, ob es immer so nötig ist für die Story, dass wir auch das so so real
halten. Vor allen Dingen, er hatte immer so ein Ding, das hat er sich vorher, wir waren dann, immer bevor wir losgefahren sind, sind wir fast traditionell in so einen Outdoor-Laden hier gefahren. Da haben wir richtig Geld gelassen. Letztendlich die Kohle, die Joko fürs Soho-Haus ausgegeben hat, die haben wir da hier im Camp 4 hier an der Karl-Marx-Allee gelassen.
Du hast mir jedes Jahr noch eine Taschenlampe spendiert.
Ja, weil du die immer irgendwo liegen lässt. Genau. Und dann hatte er sich so einen Seidenschlafsack immer gekauft. Und da hat er sich dann immer reingelegt, in seinen Seidenschlafsack. Ne? Der liegt da wirklich in der Menschenscheiße, aber im Seidenschlafsack.
Ja, verstehe ich.
Das war auch richtig
so. Der einzige Schutz.
Ja, das war das Zuhause, was man sich mitnimmt.
Guck mal, seht ihr diesen kleinen roten Punkt unter meinem Auge?
Hab schon gedacht, du hast dir so einen Schönheitsfleck gemalt.
Nee, ich dachte heute Morgen, es wär mein erster Altersfleck. Ich jetzt weiß, dass hier langsam so die Uschi Glas über mich kommt.
Also Klaas hat so einen kleinen roten Kreis unterm Augenlid.
Ja, und man sieht das auch.
Das ist ein Pickel.
Nee, ist kein Pickel. Das ist irgend so ein geplatztes Äderchen. Wisst ihr, was ich gestern gemacht habe? Ich habe
Hast
so,
dich geärgert?
Nee, ich habe so richtig doll gekotzt gestern.
Oh.
Richtig hart gekotzt.
Warum?
Weil vom Essen. Ich habe mir Essen bestellt. Ich habe mir, deswegen komme ich gerade drauf, chinesisches Essen habe ich mir bestellt. Ente süß-sauer, wie der ganz normale.
Du magst doch gar kein Chinesisch.
Nur Ente süß-sauer.
Ach, das mal, weil du hast du dich immer, wenn wir in China waren, hast du doch nur Kekse gegessen.
Ja, da gibt's doch kein Ente süß-sauer, das gibt's ja nur in Deutschland.
Ach so.
Also gibt's nur, nein, in China habe ich nur Kekse gegessen, genau. Und also, ich wollte.
Ist ja kein Witz, ne? Ja, wir da so, Dim Sum und die geilsten da und Klasse so.
So, und es hat jetzt auch gar nicht, es führt jetzt gar nicht irgendwo hin, die Geschichte. Ich wollte euch nochmal sagen, dass das für mich richtig ein körperliches Erlebnis war. Ich habe gestern so richtig mit aller Kraft meines ganzen Körpers habe ich gestern gekotzt. Ich habe nicht so fein in die Ecke gegöbelt, sondern ich habe richtig, richtig das ganze Bad wackeln lassen. Ich habe wie so ein Lindwurm habe ich so drei Reihen Zähne kamen so raus und da habe ich so gekotzt und dann habe ich so richtig keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte, ich fall um, weil ich keine Luft mehr, ich konnte nicht einatmen, weil ich nur noch ausgekotzt habe die ganze Zeit. Ich konnte gar nicht einatmen. Dann habe ich so zwischendurch so hochgezogen und mir liefen die Tränen runter und meine Ohren haben gesaust und geknackt die ganze Zeit und dann habe ich so rote Augen gekriegt und so und das ist zurückgeblieben. Ich habe mich mein Gesicht kaputt gekotzt.
Hieß sie deswegen Ente süß-sauer? Ja. Weil es dann praktisch süß und sauer da nochmal rausschießt.
Ich habe so richtig, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt noch die eine große Sache passiert ist währenddessen, aber ich war richtig erstaunt darüber, wie eine Bazooka habe ich gekotzt.
Aber wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang total vermisse?
Laubbläser.
Was ich da total vermisse, früher, als wir noch Neo Paradise gemacht haben, ne, alle zusammen, da war das ganze Leben anders. Und ich komme gleich darauf, was das mit Kotzen zu tun hat. Wir haben ja donnerstags die Sendung aufgezeichnet, zweimal donnerstags, und dann war im Grunde Wochenende. Das heißt, die Sendung war im sogenannten Kasten, ne, Donnerstagabend, die lief ja auch Donnerstagabend, und dann haben wir ab dem Zeitpunkt eigentlich Alkohol getrunken. Naja, erstmal haben wir dann komplett uns weggeballert.
Wir waren immer besoffen. Wir
waren komplett besoffen. Komme ich gleich drauf schon wieder. Bis 5 Uhr nachts haben wir da irgendwie gesungen und gesungen. War wirklich völlig im Eimer. Dann war es so, und das war eben der schöne Lebensrhythmus. Um 11 oder so ist man ins Büro, alle völlig verkadert, versoffen. Hat man im Grunde gemeinsam gekotzt erstmal. Man hat erstmal so sich zum gemeinsamen Kotzen getroffen und dann hat man sich so versucht, wie auf ein Sofa auf seinen Arbeitsstuhl zu legen und dann wurden so Tortellini mit Sahnesoße bestellt.
Weißt du, wo das
und
immer noch so ist?
Dann haben wir gebrainstormt.
Weißt du, wo das immer noch so ist?
Wo denn?
Bei Willkommen Österreich. Beim ORF.
Aber on air.
On air. Da wird on air, dann fangen die praktisch mit der Aftershow-Party schon in der ersten Sendeminute fängt die Party an. Also da wird dann schon.
Die trinkt auch mal Weißwein.
Na genau. Der erste Weißwein wird praktisch aufgemacht mit dem ersten Witz.
Ja.
Und zum ersten Witz wird direkt sich selber ein Weißwein serviert. Auch der Gast wird abgefüllt und danach geht es weiter.
Und warum lernen wir da nicht von unseren österreichischen Freunden? Wieso servieren wir keinen Weißwein?
Ja, zum Staffelstart jetzt. Wir könnten jetzt gleich damit anfangen.
Ja. Ja gut, also okay. Ja,
wieso übernehmen wir diesen genialen Trick nicht?
Ja, weiß ich auch nicht, weil wir dumm sind oder was? Ja.
Ich meine, du, das kann man sich doch bei YouTube anschauen.
Ja.
Du und Joko, ihr wart da mal zu Gast und da schließt sich der Kreis. Ihr habt, glaube ich, über Duell um die Welt erzählt, weil das startete damals neu auf ProSieben.
Ja.
Und ihr wart in dieser Show zu Gast.
Ja, die ist toll, die Show. Ich bin da immer gerne zu Gast,
weil es so lustig ist. Und ich würde mal sagen, wenn man sich das heute vielleicht mal anschaut bei YouTube.
Ja, ich bin sternhagelvoll.
Die Vorstellung hat und das Wissen hat, dass du und Joko euch vorher auf dem Naschmarkt getroffen habt und da ungefähr 5 Flaschen Wein reingebrezelt hat, dann erscheint das alles in einem anderen Licht.
Naja, und da auch so, ne? Man hat auch so da den Eindruck, alle Leute, die da arbeiten, machen das nur so aus Spaß. Ja, also so neben dem, was sie eigentlich machen. Sondern da sind dann so Gästebetreuer, die einen dann so von A nach B bringen, sagen, hier ist Maske, hier ist da, bla, hier verkabeln und da musst du dann lang. Aber eigentlich sind das Kunsthistoriker. So, oder HistorikerInnen. Und sind dann also in Wien, eigentlich machen die was ganz anderes. Alles so besoffene Intellektuelle, die dann so nebenbei diese Sendung noch machen. So kommt es einem vor. Also ganz anders als bei uns.
Das stimmt wohl,
ja.
Aber das müssen wir übernehmen mit dem Wein, finde ich. So ein leckeres Gläschen.
Ja, ich habe mal probiert.
Wie ist das denn, das Verhältnis zwischen Alkohol und einer Fernsehsendung
machen? Nicht gut. Also es ist nicht gut, weil man natürlich sich selber für wesentlich genialer hält, als man ist. Man leidet stark unter Selbstüberschätzung und man wird auch, man bekommt so eine unangenehme, so ein unangenehmes Selbstbewusstsein. Und das ist so ein prolliges Selbstbewusstsein. Ja. So nicht mehr so eine Art Präsenz, die ja nun ganz gut ist, wenn man im Fernsehen ist, sondern eigentlich eine Überpräsenz. Also man macht sich ein bisschen zu breit, man ist ein bisschen, und man schubst, also so, ne, rhetorisch so ein bisschen die Leute links und rechts zur Seite. Ja, das ist ja auch mal was sagen, so. Und das weiß ich nicht. Also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, weil man, es ist eigentlich immer besser, wenn man sein innerer Monolog immer ist, ach, das geht noch anders besser. Das ist eigentlich, also wenn man diese mahnende Stimme in sich hat, ist immer besser, als wenn man da so einen besoffenen Schulterklopfer da in sich mit rumträgt, der immer sagte, das war sehr witzig, noch einen. Ne, weil das war schon am Anfang nicht witzig.
Dann. Warst du in der Verfassung, als du auf der Weinmesse warst, in dem jungen Mann an dem Weinstand das Mikrofon aus der Hand gerissen hat? Was hast du denn? Das ist wirklich eine meiner liebsten Szenen, muss ich ehrlich sagen. Ist also, komm, reicht jetzt hier auch mal.
Nee, da hatte ich den Eindruck, er tut sich selbst keinen Gefallen mit dem.
Du hast ihm gar nicht zugehört. Du guckst ihn gar nicht an, du hörst gar nicht zu, du siehst nur, der hat ein Mikrofon. Warum? Reißt ihm das runter.
Ja, nee, weil dann war auch die Antwort beendet. Das war, nee, man muss auch manchmal Leute vor sich selber schützen. Ich bin einfach Medienprofi und ich weiß, wenn sich jemand im Kopf und Kragen redet. Und dann setze ich dann sogenanntes P davor.
Aber wir geben uns die Antwort eigentlich gerade selber. Also mit Wein haben wir nicht die besten Erfahrungen gemacht.
Das kann man so auch nicht sagen, aber ich finde das jetzt für jede Sendung nicht gut.
Ja.
Und ich habe natürlich...
Aber wir sind halt so das Maß finden.
Nee,
wenn wir einmal probieren und kosten, dann nimmt das seinen Lauf.
Macht doch alles keinen Sinn. Das ist genau. Ich habe mal Benjamin von Stuttgart-Barre gefragt, wann hast du das letzte Mal ein Bier getrunken? Er sagte, ein Bier? Das macht ja gar keinen Sinn. Entweder 20 Bier oder gar keins, ne? So, also dieses Maß finden und so. Das ist auch nicht so, dass Joko und ich mit purer Disziplin alkoholfrei sind in Sendung, sondern wir haben das natürlich probiert. Wir haben natürlich wir haben auch festgestellt, dass man mit Alkohol so ein bisschen lustig wird. Ne?
Ja.
Haben wir auch mal gemerkt in unserem Leben. Haben gesagt, guck mal, wir machen eine lustige Sendung. Wenn man mit Alkohol ein bisschen lustig wird, ist ja eigentlich logisch, dass wir uns ein bisschen zum Beispiel mit Alkohol in die beste Stimmung bringen könnten. So war der Versuchsaufbau. Und dann habe ich zu Joko heimlich, habt ihr auch nicht mitbekommen, damals bei Halligalli, bin ich zu Joko rüber, habe gesagt, komm, jetzt saufen wir heimlich.
Ja.
Ne, mal gucken, was passiert. Und es war dann immer so, dass es schlechter war. Wir hatten danach, waren wir dann so, das ist ja auch, guck mal, es ist dann so 17 Uhr, ne? Ist dann die Aufzeichnung. Dann hast du so kurz so ein Hoch.
So in der Maske aber leider.
In der Maske bist du sehr gut drauf. Dann hast du noch so 15 Minuten in die Sendung rein und dann gibt es das, was Heinz Strunk immer am lebendigen Leibe ausnüchtern nennt. Dass man also praktisch dabei zugucken kann, wie man wieder nüchtern wird, was Horror ist. Und wenn man das irgendwie hat, also du musst dann die ganze Zeit so auf Zündung bleiben, das kriegst du halt nur hin, wenn du irgendwie, was weiß ich, also mindestens Klaus Löwitsch bist.
Also ihr hattet ja zwei Drehs mit mir, das war einmal die Weinmesse, einmal die Echsenscheiße da.
Ja.
Und da fällt meine Wahl leicht, welchen Dreh ich besser fand. Und das war vielleicht auch, hatte auch mit dem Alkohol zu tun.
Moment, bei der Echse gab es auch was zu trinken vorher.
Da gab's so ein Sektchen.
Der meinst du das in dem Plastikbecher, mein Geburtstagsgruß.
Dein Geburtstagssekt.
Da gab's einen Sekt vielleicht. Ja. Leckeren Sekt auf dem Bürgersteig.
Wie, und auf der Weinmesse fandst du es schöner?
Für den Moment, als ich den gesehen habe, war es genauso kacke. Aber der Tag war in Teilen gut. Und dann war man wieder sehr sauer.
Apropos, der Tag ist in Teilen gut. Wir fahren jetzt gleich rüber zu Late Night Berlin.
Ja.
Was ist deine Aufgabe heute? Nochmal ganz kurz, weil du bist jetzt eigentlich ja gar nicht mit von der Partie, was jetzt Late Night Berlin anbetrifft. Ja. Was machst du noch
heute? Ist das eine Aufforderung, dass ich zu Hause bleibe?
Nee, ich will nur mal wissen, was machst du? Bist du praktisch das, was Jakob bei Hertha ist?
Ja, ich bin dir auf dem Ohr und sag dir halt's Maul weiter.
Ja.
Ernsthaft? Bist machst du das heute?
Ja.
Oh nee.
Ja.
Echt?
Ja.
Wieso?
Keine Ahnung,
Nostalgie. Hast du da jahrelang nicht mehr gemacht?
Nostalgie.
Nein, das ist auch so, dass Schmidti sich wirklich für die gute Sache hier opfert.
Jetzt
unsere Kollegin,
anderes
unsere Kollegin Jenny hat ein Matschauge.
Ja, und da kann die doch reden.
Nein, die sieht ja nichts. Das ist schlecht beim Fernsehen, wenn man gar nichts sieht.
Nee, die hat sogar zwei Matschaugen.
Genau, die hat zwei Matschaugen.
Normalerweise ist Jenny bei mir auf dem Ohr. Alles Gute, alles Liebe.
Ja.
Ich hoffe, dir geht's bald wieder gut.
Ja.
Komm wieder auf die Beine, altes Mädchen.
Ja.
Aber es ist jetzt so, dass sie tatsächlich...
zwei Matschaugen
hat. Ja, aber wie nochmal?
Ne, sie hat irgendwie so, dass sie Augen... Sie hat einen doppelten Karl Dall.
Hat der Helikopter ihr da was ins Auge?
Wahrscheinlich.
Ja.
Sogenannten Doppeldall.
Doppeldall.
Ein Doppeldall durch ein Rotorenblatt ins Gesicht gepustet bekommen.
Ja.
Hat sie sich einen Pips geholt da irgendwo, ne? Ja. Tja.
Dann freuen wir uns auf Jan Delay, ist heute da.
Mhm.
Aber ist für die ZuhörerInnen jetzt gar nicht mehr so interessant, ne? Weil es ist ja schon passiert. Ja.
Es ist schon passiert.
Sind wir ehrlich, ist schon passiert alles.
Ja, aber es geht ja um diese grundsätzliche Stimmung.
Aber genau, das ist unsere Verfassung.
Genau.
Wie wird das sein? Wir machen jetzt da wir friemeln jetzt da, im Grunde, wir fahren jetzt dahin, da essen wir Mittag, ist ja klar, ne?
Mhm.
Dann ist irgendwann die Sendung, vorher gucken wir noch Masked Singer zusammen, ne? Mhm.
Und saufen dabei. Das war doch das, was wir uns jetzt vorgenommen haben.
Ist ja da schon so einen kleinen, Weißwein schon.
Oh Mann, Leute, ey.
Ist das nicht was?
Ich möchte das nicht machen.
Na, zum Essen vielleicht ein Glas.
Ich bin wirklich, ich weiß nicht, also ich fühle mich noch nicht so nach großer Showbühne.
Nee?
Nee.
Vor allem, du gehst ja immer viel früher ins Bett, ne? Also wenn jetzt die Sendung anfängt um 23:30, da bist du ja...
Ich schlafenszeit.
Das ist ein wirkliches Problem. Also sage ich euch ganz ehrlich, das ist ein richtiges Problem. Ich muss ab 8 Uhr mit Espresso arbeiten.
Hm.
Und und dann ist natürlich so, dass der nach Hause kommt. Es gibt diese Leute, die kommen da von der Bühne und sagen, oh, die Euphorie, da kann ich ja gar nicht schlafen.
Ich kann
ja
wirklich nicht schlafen.
Hör ich danach?
Nicht. Weil ich das so aufregend finde.
Ja, ich kann normalerweise eine Minute, also ich kann von der Bühne kommen, sofort in ein kleines Bett gehen und sofort einschlafen. Sofort. So ähnlich wie Rudi Carrell früher von der Bühne ging und sofort eine Zigarette bekommen hat, kannst du mir sofort die Zipfel mit so aufsetzen, so eine Kerze in die Hand und dann gehe ich ins Bett. Und aber wenn ich dann halt um 8, 9 Uhr, also wirklich aus reinem Arbeitsethos trinke ich dann Espresso, damit ich die Stunde durchhalte. Und die Auswirkungen davon habe ich dann zu Hause, mache ich dann da meine Meter, bis ich dann mal müde werde. Und da habe ich dann endgültig gar nichts mehr zu tun.
Vielleicht geht's
das ist mir
dir
richtig
so,
langweilig dann.
Wenn Jan Delay in der Show auftritt, geht's dir so wie mir mit Kai Pflaume. Nicht, dass du ihm die Tür vor der Nase zuschlägst, wenn er auf einmal da und du.
Vielleicht brauchen wir noch ein Espresso-Bürschle, weil wo du es gerade erzählst von Rudi Carrell, unser lieber gemeinsamer Freund, bekannter Christian Michel, war ja damals zu jungen Jahren das Zigarettenbürschle vom Rudi Carrell. Der hatte wirklich den ersten Job beim Fernsehen, hat er uns mal erzählt, weil dass er Zigaretten angesteckt hat, einen Zug genommen, um die dann dem aus dem Studio stürmenden Carrell in die Lippe zu drücken. Das war sein gesamter Job beim Fernsehen. Er war der Zigarettenanraucher von Rudi Carrell. Und ich würde sagen, Klaas, also das können wir uns noch gönnen, dass wir so einen Espresso-Bub für dich besorgen, der so den ganz heißen Espresso direkt ins Maul schüttet.
Ja, so ein Viva-Moderator, der mir das halt reinreicht.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja,
ja klar.
Ja.
Warum nicht?
Du wolltest doch hier was mit Merch. Also Jakob.
Nein, ich will was sagen. Pass auf, Schmidt, ich habe letzte Woche berichtet von meinem Glow-Up. Ne? Wie erzählt? Dass ich wie so eine schöne Blume nochmal so aufgeblüht bin.
Mhm.
Und was mir vor allen Dingen auffällt, jetzt wo ich bin immer noch ein recht molliger Mann, aber nicht mehr so mollig wie vor, sagen wir mal, 2, 3 Monaten.
Du bist ein dicker Strich in der Landschaft.
So ist es. eine dicke Kurve.
Genau.
Der dickste Edding bin ich. Immer noch der dickste Edding im Showgeschäft. So, und was mir aufgefallen ist, wenn man, und das ist ja ein Erlebnis, was ihr im Grunde nie haben werdet und nie habt, ne? Wenn man dann so langsam abschwillt, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten des Kleiderschrankes. Und während ich natürlich von jedem T-Shirt eins zu Hause besitze, habe ich bisher als molliger Mann natürlich nur die dunklen getragen, die schwarzen Shirts. Ne? Ja. Unser Tour-Shirt, wir haben ja ein Tour-Shirt, da ist unser Albumcover drauf hinten, die Tour, dann das ist schwarz. Dann gibt es ja ein sehr schönes Shirt, auch Schmittis Katze, auch auf schwarz. Und dann gibt es, sagen wir mal, die Klassiker. Da gibt es ein schwarzes T-Shirt, da steht Baywatch Berlin, und ein weißes steht auch Baywatch Berlin. Und für mich hat sich die Farbpalette jetzt erweitert, weil ich jetzt durch mein Abschwellen mir auch erlaube, helle Sachen zu tragen, die ich vorher natürlich selbstverständlich nicht angezogen habe, weil ich ja nicht meine Wampe noch betonen wollte.
Also jetzt mal Wampe hin, Wampe her. Ja. Was ich dir jetzt mal sagen will, Jakob, ist, dass du, egal in welchem Zustand des Aufgeblähtseins bist du.
Hast du mich immer lieb, ja?
Nein, du bist ein attraktiver Mann.
Oh, so lieb.
Ich finde, du bist ein schöner Mann.
Okay.
Und du kannst auch, wenn du irgendwann mal wieder Bock hast auf ein Kinderbueno, könnte ich das verstehen. Und du isst das und man sieht das auch, ne?
Ja.
So nach ein paar Tagen.
Ja.
Und du dann Bock hast auf ein weißes T-Shirt, würde ich dir sagen, der Glow-Up kommt von innen bei dir.
Okay.
Du bist ein attraktiver, schöner Mann. Und ich finde, dass du abnehmen kannst, wenn du Bock drauf hast.
Okay.
Es aber nicht brauchst, weil du schön bist.
Okay. Ich find's peinlich, wie du da jetzt versucht hast, die Komplimente dir da abzuholen.
Na, Schmini, es ging jetzt erstmal darum, dass wir tolle Shirts haben.
Du wolltest
was
mit Merch sagen. Du wolltest eigentlich Werbung machen. Und
am Ende, sag doch. Ich will erstmal nur sagen, dass ich auch in den weißen Shirts jetzt eine Bella Figura machen kann.
Kannst du jetzt nochmal Werbung machen für, also worum geht's dir eigentlich?
Es gibt sie wieder. Neue, frische Shirts im Baywatch-Shop. Ganz egal, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das Tour-Shirt, der Klassiker mit dem Logoprint oder ganz kess und frisch Schmittis Katze mit der Fernbedienung. All das jetzt online zugreifen.
Unter welcher Adresse?
Unter krasserstoff.de/Baywatch Berlin.
Stimmt das?
Nee, ist falsch.
Ist falsch.
Das kann man doch einfach googeln.
Man kann das nicht gültig, scheiße.
Google
doch
die Scheiße.
Mach mal aus hier die Säule da.
Was ist los? Also mit der Aggression fahren wir jetzt ins Studio oder was?
Ja.
Also wir trinken da jetzt erstmal einen Weißwein.
Da kriege ich so Brett und schlechte Laune. Wirklich. Es ist vorbei, die Zeit. Komm, wir können jetzt unsere Jugend nicht mehr zurückholen, nur weil jetzt hier Fernsehsendung ist.
Ja, stimmt.
Ist es auch peinlich. Wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch.
Ja.
Und ich freue mich wirklich drauf.
Aber was wir doch wirklich mal zugeben können, ist, dass wir, vielleicht darf man das auch nicht zugeben, aber ich sag's jetzt und wir können es ja rausschneiden.
Ja.
Also ich persönlich hasse Live-Sendungen, weil ich finde das total beschissen. Der Tag ist viel zu lang. Wenn ihr das zu Hause guckt, dann sind wir ja wirklich da. Ihr sitzt auf dem Sofa oder im Bett. Wir Arschlöcher sind irgendwo scheiß Gewerbegebiet in Berlin, wo wirklich der Wind durchpfeift, in einem drecksstinkenden Muffstudio, und sitzen da wirklich in dem Moment. Das ist doch scheiße.
Ich
lieb das, wenn wir da 16, 17 Uhr zeichnen wieder unsere Käse auf und dann wird zeitig gegessen zu Hause.
Ich habe ein Riesenproblem außerdem. Wenn man jetzt anfängt, die Sendung wieder nutzt, vergisst man ja, dass man so bestimmte Absprachen, die man vorher getroffen hat, vielleicht gar nicht mit diesem Sendetermin, weil irgendwann geht's wieder los und dann, ach ja, da ist ja dann wieder Sendung und dann geht's. Ich habe, dumm wie ich bin, vor ein paar Wochen habe ich zugesagt, dass ich mich heute um Gerhard Schröder kümmere, weil keiner auf den aufpassen kann.
Du passt heute auf den auf?
Ja, ich muss
hast
halt
du Schröder-Dienst?
Ich habe Schröder-Dienst und er hat das nicht rechtzeitig. Ich hätte jetzt reingucken können, aber ich dachte irgendwie so gefühlt habe ich noch länger Pause und so, dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Und dann hatte ich auch den Dienstag nicht auf dem Schirm. Ich dachte mal, montags laufen wir jetzt immer dienstags. So, jetzt habe ich heute Gerhard Schröder Dienst und jetzt muss ich den mitnehmen. Jetzt ich habe jetzt die Switch eingepackt.
Okay.
Und habe ihm da dieses Animal Crossing da gegeben, das kapiert er ganz gut.
Kriegt er bei uns einen Raum oder was?
Der kriegt da einen Raum, der kann auch oben sitzen, der darf heute auch ganz viel Fanta und Sprite trinken. Aber der
darf aber nicht so laut toben, wenn wir da Sendung haben, weißt du?
Ja.
Da hörst du ja jedes Wort, wenn der wieder da seine 5 Minuten kriegt.
Ja.
Seinen Raster.
Naja, aber da müsst ihr selber auch aufpassen.
Weil danach tut's ihm wieder leid, weißt du?
Ja, klar.
Aber in dem Moment haben wir da nichts von.
Da müsst ihr aber auch aufpassen, dass der dann nicht von jedem da irgendwie da das Snickers und das Mars da hingelegt bekommt, weil auf Zucker dreht er durch.
Aber was ich machen kann, ist so ein neuer Trick, das habe ich von Eltern gehört, man kann die Wut aus dem Bauch rausstreicheln. Weißt du, wenn die Wut so aufsteigt und der so ausflippt, dann würde ich dem das so.
Wenn du dich heute bereit erklärst, bei Gerhard Schröder die Wut aus dem Bauch zu streichen.
Wenn sie dann kommt, weiß man ja nicht.
Dann mach das von mir aus. Das Ding ist so, ich wollte nur sagen, der ist heute mit dabei. Wir müssen uns irgendwas überlegen, was wir mit dem anstellen heute. Dass der beschäftigt ist, so.
Ja.
Gut, das ist jetzt für die Leute egal, weil das ist ja schon
organisatorisch, was organisatorisch
ist. Ist eine organisatorische Sache und, der sitzt vorne im Eingangsbereich.
Na komm, dann holen wir den mal ab, packen wir ihn ein und fahren ins Studio.
Fahren wir mal rüber.
Ne? Alles klar. Okay, Leute. Baywatch Berlin. Verabschiedet bis auf weiteres. Nächste Woche sind wir wieder da.
Ja.
Und wir wünschen euch jetzt eine gute Woche. Viel Kraft.
Jetzt haben wir wieder nicht über die Join-Doku gesprochen.
Was denn Join-Doku?
Ach, stimmt.
Wir wollten doch noch hier ein bisschen über die Join, aber vergessen jetzt.
Ja, ganz ehrlich, ne, solange er hier noch auf seine Techno-Partys aufs Eis geht.
Ja, ja, stimmt.
Da muss man auch mal sagen, da muss ich mal unserem Kollegen Jan Böhmermann recht geben, erstmal das anfacken, ne?
Ja. Aber wir können ja heute mal grüßen. Ich grüße Philipp Siefer und Waldemar.
Ja, gut.
Fühlt euch umarmt. Ich drück euch.
So, herzlichen Dank für deinen wertvollen Beitrag und tschüss.
Alles Gute, alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.